Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Da gebe ich Eckball und dann hat der Videoassistent kurz gesagt, ey, warte mal kurz, wir checken gerade, ob ein potenzielles Foul war. Das wäre dann Strafstoß gewesen. Und ich wollte aber nicht, dass es auffällt, weil ich einfach diesen Spielfluss und diese ganze Atmosphäre nicht gefährden wollte. Dann bin ich einfach,
macht deine Seite, Kind, in so einem
Moment? Dann habe ich mir gedacht, okay, wie löst du das? Dann bin ich zu den Spielern in der Mitte, die da so, sie berühren sich ja immer so ein bisschen. Dann bin ich dahin und habe den Upamecano gesagt, er soll aufhören. Dann hat er mich entgeistert angeguckt und gesagt, ich habe doch nichts gemacht. Sage ich, ja, ich weiß, aber ich brauche ein bisschen Zeit und dann bin ich wieder zurück. Und diese Zeitspanne hat dann mir geholfen, dass keine alte Sau auf gut Deutsch das gecheckt hat, dass wir was prüfen.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, so sieht's aus. Mal wieder eine Folge on Tour bei Kicker meets the Zone. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin in Nürnberg, mittlerweile in Nürnberg. Mein Tag sah bisher wie folgt aus. Scheiß früh aufstehen, um 8.20 Uhr den Zug zu bekommen, weil die U-Bahn ausfällt, schnell in ein Schernau, dann am Bahnhof rausspringen, um den Zug noch zu kriegen, zu sehen, dass er doch 10 Minuten Verspätung hat, wie das so ist mit der Deutschen Bahn, sich noch schnell einen Kaffee holen, zurück zum Gleis gehen, sehen, dass er doch schon früher abgefahren ist, Zug verpassen und jetzt eine halbe Stunde später in Nürnberg ankommen. Aber jetzt wird alles gut, wenn ich den Zandelmeier finde.
Liebe Leute, einen schönen guten Tag. Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kicker meets the Zone. Reisegruppe Leipzig meldet sich knackfrisch hier aus Nürnberg auf dem Weg zu Dennis Aytekin, unserem heutigen Stargast. Wenn der auch nur ansatzweise so gut drauf ist wie mein Zugbegleiter gerade, der hatte gar keine Scham, was die flachen Sprüche angeht, dann wird's super. Ich warte noch auf Alex Schlüter, der müsste... Ach, da ist er. Hallo. Bisschen Verspätung. Jetzt ist er da. Hallo Schlütenmann. Ey, kommt hier aus der falschen Richtung. Na gut, na? Gut angekommen?
Alles super. Ich bin, nur die S-Bahn ist hier ein bisschen komisch ausgeschildert. Die S-Bahn-Zeichen sind noch da, aber wir fahren doch jetzt S-Bahn, oder?
Wir fahren jetzt S-Bahn zu Dennis Aytekin.
Nö, dann bin ich gut vorbereitet.
Na dann, ab, los geht's.
Und es hat tatsächlich geklappt. Wir sitzen bei Dennis Aytekin an einem stattlichen Wohnzimmer-Essenstisch. Dennis, es freut mich sehr, 200 Bundesligaspiele an diesem Tisch versammelt. Leicht schräge Aufteilung, aber das verschweigen wir. Schön, dass du wieder zurück bist bei Kicker meets the Zone.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, für die erneute Einladung. Ist mir eine Ehre.
Zweimal ist besser. Ich muss noch eine Sache fragen. Wir haben gerade schon ganz kurz nur was aufgenommen, als sich Alex und ich getroffen haben. Ich möchte von euch ganz kurz wissen, Dennis, du wirst doch wahrscheinlich ab und zu auch mal den Zug nehmen für Schiedsrichtereinsätze oder ja, generell in Deutschland mal mit dem Zug unterwegs sein. Wie steht ihr zu, man ist ganz früh in einem ICE und der Zugbegleiter, ich habe es den Hörern gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist sehr gut drauf. Und der Zugbegleiter denkt sich heute, mache ich an dem Mikro aber mal Meter. Und dann kommen so Sachen wie, was war das, was er zu Beginn gesagt hat? Es gibt doch diese typische Ansage, ne, wenn man den letzten Bahnhof passiert hat und so und ist jetzt auf der Strecke, so, wir haben jetzt irgendwie 3 Minuten Verspätung, schön, dass ihr alle da sind. Und dann sagte er tatsächlich, er hat so Flugzeuggags gemacht. Also, dass hier bei plötzlichem Druckverlust keine Masken runterfallen. Ja, okay, und so. Okay. Wie wäre das bei euch angekommen?
Also ich kann kurz und knapp sagen, ich finde es immer gut, wenn Zugbegleiter Humor und Menschlichkeit zeigen, weil eigentlich sind es doch die ärmsten Schweine. Vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar mit den Schiedsrichtern auf dem Platz. Also man meckert ja nur, ja, wenn irgendwas doof läuft. Und insofern finde ich gut, wenn sie umso positiver sind.
Ja. Also ich glaube, ich würde es tatsächlich auch von der Uhrzeit abhängig machen.
Es war kurz nach 6.
Also wenn ich maximal müde bin und du hast da das Gefühl, da macht einer gekünstelte Witze, dann finde ich das wahrscheinlich nicht so witzig, aber ansonsten finde ich das auch sehr angenehm, wenn das mal so ein bisschen aufgelockert wird.
Ja. Also wenn er wirklich jeden Tag neue Gags hat und du hast jetzt zufälligerweise den Flugzeug-Gag-Tag erwischt, mit wenn sie an einer Exit-Row sitzen, dann bitte ich sie Folgendes zu beachten und so weiter, dann okay, aber ich frage mich natürlich bei so aufgesetzten Gags immer, macht er das jetzt seit 10 Jahren jeden Tag? Gute Frage, und was ist mit den Menschen, die jeden Tag von Leipzig nach München wegpendeln. Bekommt die Schadensersatz.
Er war auf jeden Fall nicht verlegen um jeden flachen Spruch. Er hat es auch durchgezogen. Also die Ansage war so 5 Minuten lang. Und natürlich um mich herum, die Leute bisschen hier und da, okay. Ich fand es eigentlich ganz amüsant, so zum Wachwerden, die ICE Morning Show, fand ich nicht verkehrt. Dennis, Alex hat es gerade schon angedeutet, wir wollen dir an dieser Stelle natürlich auch nochmal zu deinem Jubiläum gratulieren, recht herzlich. Ein bisschen was über eine Woche ist es her. Ihr habt euch im Stadion da gesehen.
Ich durfte live dabei sein, ja.
Genau. Ja. Habt euch auch die schöne Idee gehabt, das habe ich tatsächlich vorher auch nicht gewusst, dass ihr in der Sendung ihn dann auch mal einfach nur zum Jubiläum mal ins Mikro holt und nicht irgendwie, um zu sagen, na, was hast du heute wieder für einen Mist gepfiffen?
Inspiriert, muss ich ehrlich zugeben, von Patrick Ittrich, liebe Grüße, denn der hat bei uns im Podcast mal gesagt, wir werden ja immer nur rausgeholt, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist an Entscheidungen oder irgendwas besonders knifflig gewesen ist, meistens zu Fehlentscheidungen, dann müssen wir dann Rede und Antwort stehen. Warum fragt uns nicht einer mal einfach normal, wie das Spiel gelaufen ist? Und ich hatte mir das immer vorgenommen, habe ich dich den Freitag gesehen bei Frankfurt gegen Bayern, habe gesagt, heute machst du das mal. Und dann war es natürlich ausgerechnet auch dein 200. Spiel, also Jubiläum, und es ist also zumindest in meinen Kreisen auch sehr gut angekommen, dass wir beide mal über eben nicht strittige Szenen geplaudert haben, sondern wie hast du das Spiel gesehen, wie war es grundsätzlich in diesem tollen Stadion etc.?
Ja. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir nach deinem Interview, also ich war A, überrascht, ich dachte mir, okay, warum soll ich jetzt raus? Warum
ist da ein Interview? Was habe ich wieder gemacht?
Ja, also, genau, der erste Gedanke, also es ist ja immer so, wir kommen in die Kabine rein nach dem Spiel und wenn es gut gelaufen ist, dann sind wir glücklich, erleichtert, umarmen uns, klatschen uns ab. Und das haben wir gemacht und dann klopft es an der Tür. Und dann hieß es, also Schlüti, DAZN will ein Interview. Ich so, was? Was ist denn jetzt? Und dann dachte ich mir, habe ich irgendwas übersehen? Und als es dann, habe ich gesagt, um was geht's? Also das ist ja dann die zweite Frage, um was geht's? Ja, nur so, wie du dich gefühlt hast und wie das so war. Ich so, hä? Was ist denn jetzt? Und ich muss sagen, 200 Bundesligaspiele habe ich gebraucht, um so ein Interview zu haben. Also das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches und es hat mich total gefreut. Das muss ich auch wirklich sagen, das ist so, dass wir jetzt nicht nur nach außen gerufen werden, um entweder eine strittige Situation oder eine mögliche Fehlentscheidung zu erklären. Insofern war das auch was für mich Besonderes, aber natürlich auch das Spiel, also das 200. Bundesligaspiel. Also wenn mir jetzt einer irgendwann gesagt hätte, 2008, du wirst 200 Bundesligaspiele erleben als Aktiver, dann hätte ich sofort unterschrieben und hätte gesagt, okay, das reicht. Aber es war schon auch was Besonderes. A, die Atmosphäre, wir hatten es ja dann auch im Interview. Und auch natürlich das Spiel an sich und Eröffnungsspiel und so eine große Bühne, das ist was Besonderes und das nimmt man gerne mit.
Wie viel Nervosität liegt vor so einem Spiel bei jemandem drin, der das schon 199 Mal gemacht hat?
Also bei diesen ganz exponierten Spielen ist es egal, ob so ein Entscheidungsspiel, also ich hatte ja auch die Saison quasi beendet mit Hamburg gegen Hertha, das Relegationsspiel, also die letzte Saison beendet sozusagen mit dem Relegationsspiel, und bei solchen Spielen ist die Anspannung schon groß. Also es ist jetzt nicht so, dass man trotz der Erfahrung ist es immer noch eine große Anspannung da, aber man weiß auch, okay, man hat ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel und geht da mit einer gewissen konzentrierten Leichtigkeit ran und ohne jetzt besonders irgendwas Außergewöhnliches zu machen, sondern einfach die Sachen, die kommen, halt abzuarbeiten und sich eher im Hintergrund zu halten. Das ist so die Kunst dann bei solchen exponierten Spielen, und das ist uns da bei dem Eröffnungsspiel gut gelungen, dass wir letztendlich die Protagonisten waren, die Hauptdarsteller sozusagen, die Spieler, und wir waren, wir haben das begleitet und haben nur eingreifen müssen, dann vereinzelt, und es war wirklich für uns aus unserer Sicht auch ein recht gelungener Start.
Bis ich dich am Ende nochmal auf die große Bühne geholt habe. Aber,
ja, genau.
Ja, ey, du sag mal, bei Spielern, da fragt man dann, wenn sie es irgendwann in die Bundesliga geschafft haben, vielleicht sogar in die Nationalmannschaft, wann war der Moment, haben wir hier mit dem Podcast auch schon gemacht, in dem du als junger Spieler so das Gefühl hattest, oh, das könnte was werden, Bundesliga, das könnte klappen. Gab es bei dir als Schiedsrichter den Moment, als du gemerkt hast, oh, jetzt bin ich schon so ein bisschen aufgestiegen, das große Ziel Bundesliga, das könnte wirklich was werden?
Also letztendlich, es klingt echt so ein bisschen abgedroschen, wenn man sagt, man denkt von Spiel zu Spiel, aber ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe, ja nie dieses große Ziel, ich werde jetzt irgendwann Bundesliga-Schiedsrichter, sondern man fängt an, geht in seine Spiele, und natürlich, als ich dann im Profifußball angekommen war, also dritte Liga, zweite Liga, vor allem in der zweiten Liga, als man dann dort war und Spiele geleitet hat, die auch, wo es auch um viel ging, da dachte ich mir, okay, da ist wohl eine Chance da, die und dann ist es schon auch sehr speziell, wenn du dann weißt, okay, heute kommt jetzt ein besonderer Beobachter oder da ist jetzt ein besonderes Spiel, weil da geht es jetzt darum, den nächsten Schritt zu machen.
das sind eigentlich so die Key-Momente letztendlich in so einer Karriere, wo du weißt, da musst du jetzt funktionieren. Und das war dann schon auch in der zweiten Liga, in der zweiten Saison. Ich bin ja im zweiten Jahr dann auch in die Bundesliga aufgestiegen und da waren dann zwei, drei wichtige Spiele. Da wusste ich, okay, die sind jetzt da, also da werde ich beobachtet. Das sind besondere Spiele, die habe ich auch nicht einfach so bekommen, sondern ich werde da getestet.
Ach krass, okay.
Und, ja. Und getestet im Sinne von, ist der fähig, auch mal irgendwann ein größeres Spiel.
Wie eine Fahrprüfung.
Ja, genau.
Ging das immer gut oder gab es auch mal einen Rückschlag?
Es ging tatsächlich immer gut in der zweiten Liga und ich hatte aber in der Bayernliga, ich war da 4 Jahre in der Bayernliga, also ich habe ewig gebraucht, bis ich mal aus dieser vierten, fünften Liga damals in die nächste höhere Liga kam und da gab es dann auch eben Rückschläge bei wichtigen Spielen, deswegen hat es eben etwas länger gedauert.
Ja, spannend. Das ist ja dann wirklich so ein bisschen wie mit welchen Jungs haben wir hier schon gesprochen, die dann lange noch Regionalliga gespielt haben, da so ein Klos zum Beispiel, so Stürmer, die dann gebraucht haben.
Oder so Grifo, glaube ich, ne? Das war auch so ein Typ, der.
Ja. Aber der Vorteil ist aber, wenn du so lange in so einer Liga verweilst, dass wenn du dann in die nächste höhere Liga kommst, dann hast du einfach deutlich mehr Erfahrung. Also es ist ja auch so, ich meine, in der Bayernliga damals habe ich ja auch viele Spiele gepfiffen. Das heißt, dann kam ich nicht als ganz junger, der jetzt nur ein Jahr Bayernliga gepfiffen hat, schon in die nächste höhere Liga, sondern ich hatte dann schon eine gewisse Erfahrung, Menschenkenntnis. Also das ist ja Persönlichkeit, das sind ja so alles Faktoren, die dann alle auch helfen, ja.
Aber natürlich eine gleiche Herausforderung wie ein Fabi Klos zum Beispiel, als er dann irgendwann in die Bundesliga bzw. zweite Liga gekommen ist. Spiel wird anders, ne? Also vor allen Dingen schneller. Jetzt hast du gerade am Freitag der Saisoneröffnung wahrscheinlich die am schnellsten spielende Bundesliga-Mannschaft, nämlich den FC Bayern München, gepfiffen. Das sind dann schon auch wichtige Anpassungen, die du machen musstest.
Klar, also du musst dich anpassen, also nicht nur letztendlich auf die einzelnen Spieler, sondern auch auf die Spielsysteme, auf die Geschwindigkeit, weil ich weiß nicht, also es klingt jetzt vielleicht echt doof, ne? Aber ich habe mich am Freitag das erste Mal so gefühlt, kennt ihr das, wenn man in so eine Disco geht und dann stehst du da drin und denkst dir, ey, hier sind aber ganz schön junge Leute. Und das war wirklich krass. Ich war da auf diesem Platz und dann denke ich mir, fuck man, der Musiala, der Kerl ist 19 und wenn der halt anzieht und nimmt dir halt bei 80 Metern 60 bis 70 ab, dann denkst du anders über dein Leben nach. Und das war echt so ein Moment und deswegen ist natürlich dieses vorausschauende Agieren, dieses also einen Matchplan haben oder eine Idee haben, wie gehe ich so ein Spiel an, das ist halt elementar für uns auch.
Aber so spannend, weil ich glaube, das wissen, obwohl wir ein paar Schiri-Folgen jetzt schon hatten, dann doch noch zu wenige Zuhörer, wie ihr diesen Matchplan entwickelt, also wie sehr ihr euch darauf vorbereitet. Also es geht ja tatsächlich so weit, dass du weißt, wer die Ecken schießt und die Freistöße, weil es für dich tatsächlich in der Bewertung wichtig ist.
Ja klar, letztendlich ist es ja so, ich bereite ja jedes Spiel, egal ob das ein Bundesligaspiel ist, ein Zweitliga oder auch ein Drittligaspiel, also überall, wo ich Bewegtbilder habe. Wir haben ja auch diverse Tools, ich kann zugreifen auf letztendlich alle Spiele und kann mir jede Aktion einzeln angucken und wenn ich dann eben weiß, die Ecken, also ich schaue mir immer so die letzten 10 Ecken an, die letzten 10 Tore tatsächlich in etwa, weil wenn halt auffällig ist, dass eine Mannschaft bei den letzten 10 Toren 8 davon aus Standards geschossen hat, dann musst du halt wissen als Schiedsrichter, okay, wenn ich einen Freistoß da hinsetze oder ein Eckball, dann sollte das im Optimalfall auch richtig sein. Weil das ist ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Tor fällt, ist ja sehr hoch.
Liebe Grüße an den SC Freiburg zum Beispiel.
Ja, tatsächlich ist es so, dass das war zum Beispiel eine Mannschaft, wo es ja sehr auffällig war, wo man dann wusste, okay, da müssen die Freistöße oder auch die Eckbälle, die müssen sitzen und die müssen passen. Also da kannst du nicht einfach, und das sind schon so Sachen, aber für mich als Schiedsrichter ist natürlich, ich gehe mal an die Sache so ran, man kann sich ja auch überladen mit Informationen und ich mache das immer so, ich überlege, was sind meine persönlichen Schwächen oder was kann ich, also wo bin ich vielleicht nicht ganz so stark?
Das ein Satz, den Alex Schüler noch nie über sich gesagt hat?
Ja, ich habe eine andere Philosophie.
Das ist zum Beispiel das Thema Antritt und die ersten 10 Meter. Da bin ich, also ich meine,
okay, da sind wir wieder auf Linie.
Also mit 1,97 hast du halt keine Chance, wenn einer antritt, also ein junger Kerl antritt, dann kommst du halt kaum hinterher. Das heißt, ich beschäftige mich natürlich damit, was macht eine Mannschaft, wenn sie den Ball erobert? Was passiert dann? Also wer ist quasi der Spieler, der Zielspieler und wie schalten die um? Um immer gedanklich einen Schritt voraus zu sein. Und sonst hast du ja, ich meine, wenn ich zu spät losfahre, da richtig mal Gas geben muss, da sind die weg, die Jungs. Also bis ich quasi da tatsächlich mal ins Laufen komme. Und deswegen sind das so Punkte, wo ich einfach sehr, sehr Augenmerk drauf habe und sage, okay, was machen die, wenn sie den Ball erobern? Was machen sie, wenn sie den Ball verlieren? Das sind halt alles so Sachen, die guckt man sich dann in solchen Tools an und stellt sich dann darauf ein.
Kannst du ungefähr beziffern, wie lange das pro Spiel bei dir dauert?
Ja, sind so, mittlerweile kriege ich es in so 30 bis 40 Minuten hin. Dann habe ich so ein Gefühl, wie die Mannschaften spielen. Das ist aber natürlich kein, es ist ja keine Sicherheit und keine Garantie, dass sie dann tatsächlich auch das machen. Und wenn du das natürlich weißt, dass eine Mannschaft bei Balleroberung sofort den Ball in die Spitze spielt, dann heißt es ja für mich, bei Balleroberung drehe ich mich schon um und renne los wie ein Irrer und sage meinen Assistenten, ihr müsst da hingucken, weil sonst habe ich ja keine Chance, da hinzukommen.
Teamwork, ja.
Also ich gucke dann gar nicht mehr nach hinten. Also auch beispielsweise, es gibt Torhüter, die machen das Spiel extrem schnell. Und wenn die das schnell machen, wenn ich, sobald ich sehe, der hat den Ball, drehe ich mich sofort um und laufe sofort in die andere Richtung, weil ich weiß, da wird jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein langer Ball kommen.
Manuel Riemann, Bochum wahrscheinlich zum Beispiel.
Hey Manuel, wenn du mal Bock hast, den Aitken richtig zu verarschen, dann lachst während er in die Gegend zur Hälfte sprintet.
Was richtig bitter ist, ist halt, wenn das dann nicht passiert. Ja. Und dann stehst du nämlich vorne und siehst, oh shit, jetzt wieder
und
zurück.
Der Beobachter sitzt oben auf der Tribüne und denkt sich,
was macht denn der? Aber anders geht das nicht. Also anders hast du gar keine Chance, mit den Jungs mitzuhalten, weil die halt einfach höher, schneller, weiter. Das ist halt einfach so.
Bei Spielern blickt man zurück auf Karrieren und sagt, ein Spieler war in dem und dem Zeitraum, in der und der Zeitspanne auf seinem Peak.
Ja, so der Prime Ronaldo, ja, also von 25 bis 27 oder was? Ja.
Bist du da jetzt gerade oder seid ihr Schiedsrichter da dann eher Richtung Ende eurer Karriere? Weil das sagt man bei Spielern ja eigentlich so gut wie nie.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch am Ende einer, also wenn es quasi auf die Zielgerade geht, da genießen die Spieler auch die Spiele anders. Ist glaube ich schon. Also dass da eine gewisse Ähnlichkeit da ist. Also ich in den Anfängen ist es halt so, du bist halt sehr extrem mit dir selber beschäftigt und man kann die Momente, diese besonderen Momente gar nicht so richtig einfangen. Und je erfahrener, je älter man wird, desto mehr Sachen fallen einem auf mitten im Spiel und denkst dir, oh, guck mal, coole Choreo oder jetzt singen die das. Also das fällt dann einem schon auch auf, weil du letztendlich eine andere innere Ruhe auch vielleicht hast, solche Sachen aufzusaugen, und es gibt ja einem auch Energie, wenn man solche Momente einfangen kann als Schiedsrichter, und das ist ja auch Leidenschaft.
Was ist dir aufgefallen vor dem Relegationsrückspiel Hamburg gegen Hertha?
Ja, also aufgefallen, ich achte immer sehr stark auf Spieler, sehr stark auch auf Menschen. Ne?
Aber dann weißt du nicht, worauf ich hinaus möchte. Wir waren ja im Stadion, haben den lieben Kollegen Patrick Ittrich da auch getroffen, deinen Kollegen, und noch Sascha Thielert getroffen. Und wir waren Gott sei Dank rechtzeitig da, damit ich das gesehen habe. Du kamst raus zur Aufwärmrunde.
Ja.
Ja.
Und jetzt weiß ich. Und du liefst an den treuesten der treuen HSV-Fans vorbei. Es geht um alles. Ja. Und die haben angefangen zu klatschen. Und ich habe das noch nie erlebt. Ja. Und das ist jetzt hier kein Honig ums Maul schmieren. Es ist halt tatsächlich einfach passiert. Hast du das überhaupt wahrgenommen in dem Moment? Fand ich schon krass. Und dann hast du da deine Aufwärmrunden gedreht. Und man hatte so das Gefühl, das Stadion sagt jetzt gerade, ach guck mal, gut, dass sie den geschickt haben. So. Und das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, also es war tatsächlich außergewöhnlich, dass man so empfangen wird. Also es ist ja nicht normal, dass du als Schiedsrichter quasi
ganz im Gegenteil,
mit Applaus empfangen wirst, im Gegenteil eher. Ich finde es eine wahnsinnige Wertschätzung, also auch von Fans. Natürlich ist es so, wenn dann die Mannschaft, die eigene Mannschaft natürlich nicht erfolgreich ist, oder in dem Fall vielleicht es auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Situationen gibt, wo sie dann einen Tick sauer sind, die Fans, dann rufen die trotzdem rein und pfeifen. Aber es ist trotzdem eine gewisse Wertschätzung auch unserer Arbeit, und das fand ich schon beeindruckend, dass es sowas auch gibt, ja.
Tim Walter hat auf jeden Fall nicht applaudiert, als du gefahren bist, weil ihr hattet noch ein bisschen Beef miteinander, das weiß ich noch nach dem Spiel.
Ja, obwohl ich glaube, da schwang auch mit, dass Walters Mannschaft dann leider nicht den Tag erwischt hat, den es gebraucht hätte.
Genau, also ich glaube, bei dem Spiel auch, da war jetzt keine einzige Szene, also es lag wirklich nicht an uns, dass jetzt das Ergebnis dann so ausging, und die Enttäuschung, ich bin ja immer sehr menschenorientiert, und ich kann mich natürlich, wir sind ja auch Sportler und ich weiß, dass man da enttäuscht ist und dann muss man halt, ich sag mal so, vielleicht auch ein Auge zumachen als Schiedsrichter und sagen, okay, der ist jetzt so maximal enttäuscht, ganz am Ende der Saison und deswegen ist es zwar schade, dass da so zu einem Wortgefecht kam, aber irgendwann sieht man sich wieder und klatscht sich ab und dann geht's weiter.
Apropos sehen, ihr liebe Zuhörer habt, wenn ihr DAZN einschaltet, Dennis auch schon häufiger, wenn ich da moderiere, im Hintergrund langlaufen sehen, denn ja. Du bist ja wirklich mittlerweile berühmt dafür, dass du, ich würde schon sagen, die meisten Aufwärmrunden von allen Bundesliga-Schiedsrichtern absolvierst. Ja. Jetzt wissen wir warum, weil du jedes Mal an der Fankurve vorbeikommst, wo es Applaus gibt.
Nee, ich
dann würde ich auch mehr Runden laufen. Aber es ist eine Routine, ne?
Es ist ja, also es ist tatsächlich, seitdem ich die Achillessehnen-OP hatte, ist es so, ich habe einen sehr coolen Trainer, der ist eher aus der Leichtathletik. Und der hat mir jedes Mal, der hat meine Aufwärmroutine vor so einem Bundesligaspiel angeguckt und hat gesagt, wie, du gehst da 15 Minuten vorher raus und machst dich, oder 15 oder 20 Minuten vorher raus und machst dich da warm und das war's dann. Ich so, ja, wieso? Ja, das kannst du vergessen, das machen wir jetzt anders. Du musst richtig warm sein. Und dann hat er mir gesagt, ich soll tatsächlich, ich gehe immer so knapp 50 Minuten, ähnlich wie die Torhüter. Ich bin eigentlich fast immer mit den Torhütern draußen und da mache ich mich 1,5 bis 2 Kilometer warm. Ich laufe tatsächlich 1,5 bis 2 Kilometer, bis die Uhr piept und sagt, jetzt hast du 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer. Und dann gehe ich rein, ziehe meine Fußballschuhe an und dann mache ich gemeinsam mich im Team warm. Also es hat jetzt wenig quasi damit zu tun, dass ich den Fans zuwinken will, sondern einfach, dass ich wirklich warm bin, ja.
Aber was du nicht weißt, du bist mittlerweile meine Uhr bei so einer Sendung, denn wir haben logischerweise ja auch Zeiten einzuhalten, denn wenn du anpfeifst, sollte ich mit meinem Teil fertig sein.
Okay.
Und ich habe tatsächlich, das ist kein Witz, immer Spaß daran oder eine Hilfe, wenn du bei den Spielen bist, weil ich zum Beispiel in den Interviews, klar, ich habe noch einen Mann im Ohr, aber klar. Ich gucke ja nicht ständig auf die Uhr und ich weiß, es gibt einen klaren Ablaufplan, Interview mit Julian Nagelsmann sollte jetzt nicht über 4 Minuten sein und wenn der Aydekin schon ein zweites Mal hinter mir langläuft und ich sehe da so Augenblick, weiß ich, jetzt sollte ich fertig werden. Also mach es weiter.
Es ist cool, dass ich so ein Stück weit als Orientierung
definitiv.
Ja,
du bist meine Uhr. Sehr, sehr gut, hör nie auf.
Jetzt hast du vor diesem Relegationsspiel deine Runden gedreht und gehst rein. Du hast solche Spiele mal als Psychospiele bezeichnet, irgendwie für euch Schiris.
Ja.
Nimm uns mal bitte mit in die Kabine, unmittelbar dann, bevor ihr rausgeht und wisst, es geht heute um Aufstieg, Abstieg, weil also viel mehr Drama geht ja kaum. Wie sieht es in dieser Kabine aus? Wird da überhaupt noch miteinander geredet? Versucht man verkrampft ein bisschen lustig zu sein, um irgendwie die Stimmung aufzulockern? Oder?
Nee, also tatsächlich ändert sich am Ablauf nichts, außer ich würde, also wenn ich das jetzt vergleichen würde mit den normalen Bundesligaspielen, sind wir vielleicht ein Tick ruhiger, also man macht einen Tick weniger Witze. Und ist, also wir sind bei allen Spielen fokussiert, aber da ist es dann schon so, also da macht man weniger Witze einfach und sagt, okay, jetzt sind wir einfach so eine konzentrierte Gelassenheit, nenne ich das immer. Also man muss ja, wir können ja nicht, also am Ende, wenn du da zu angespannt bist, dann bringst du ja auch deine Leistung nicht. Und deswegen ist dieses fokussiert sein, konzentriert sein und immer wieder sich einsagen, wir sind optimal vorbereitet, wir haben alles dafür getan. So ein Spiel kriegst du ja auch nicht einfach so. Also man bekommt ja so ein Spiel nicht, weil man jetzt da zugelost wurde, sondern auch eine gewisse Saison hatte, eine Qualität abgeliefert hat, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle als, als gut eingestuft worden ist. Und dann muss man mit dieser mit diesem Selbstbewusstsein und mit einer gewissen Ruhe in so ein Spiel reingehen. Und das machen wir und versuchen dann natürlich die Leistung wieder zu bestätigen, die wir in den Spielen davor abgerufen haben.
Wie ist denn das Nachspielen? Also ob jetzt in so einem nochmal bedeutenderen oder einem ganz normalen, Anführungszeichen, Bundesligaspiel. Wir hatten Sebastian Polter vergangene Woche zu Gast, beziehungsweise haben uns nach Gelsenkirchen eingeladen. Und der hat vom Auftaktspiel gegen Köln erzählt, Schalke gegen Köln. Da stand der Schiedsrichter ja tatsächlich wegen vieler wirklich enger Entscheidungen im Mittelpunkt. Übrigens, liebe Hörer, ist klar, aber ich betone es noch, wir werden natürlich auch noch nachher über die Bundesligaspiele zusammen reden. Wir werden auch noch über das, auch da ist der Schiedsrichter gefordert gewesen, was zwischen Chelsea und Tottenham passiert ist, reden. Da wird uns Thomas Bürger zugeschaltet sein. Aber ganz konkret hat er gesagt, er ist dann nochmal zum Schiedsrichter gegangen und hat das Gespräch gesucht, weil er das gerne macht und so nicht auseinandergehen will. Machst du das andersrum auch nach Spielen, wenn es enger war, wenn es Entscheidungen gab?
Ja, also ich versuche immer, also ich bin immer Freund von Kommunikation, gehe auch proaktiv auf Spieler zu. Manchmal habe ich den Eindruck, also mittlerweile kennen ja die Spieler mich auch, wie ich bin, dass man mit mir reden kann. Ich gucke ja manchmal etwas böse und dann traut sich der ein oder andere jüngere Spieler vor allem nicht. Und dann gehe ich schon auf die zu und sage, ey, alles gut. Und also wenn
es bei dir auch andersrum auch mal an der Tür?
Und ja, klar. Also das ist auch wichtig, dass wir miteinander kommunizieren, weil ich glaube, nur so hast du ein Verständnis für die Rolle, für die jeweilig gegenseitige Rolle. Weil es ist ja nicht so, dass wir uns als Schiedsrichter denken, die Spieler stehen da, die stehen ja auch unter Druck, die wollen letztendlich, da geht es ja auch um sehr viel und geht es auch um also nicht nur um Arbeitsplätze, sondern es geht auch um Karrieren und da willst du ja auch diese Empathie da zu zeigen und dass uns das bewusst ist, was auf dem Spiel steht, insbesondere wenn es natürlich um Auf- und Abstieg geht, das hilft tatsächlich auch bei der Spielleitung. Mhm.
Es werden noch, das eine oder andere Bundesligaspiel wird noch dazukommen. International hast du die Bremse reingehauen im Sommer. Du hast proaktiv selber gesagt, du beendest deine internationale Karriere. Du warst 11 Jahre FIFA-Schiedsrichter. Erklär mal zu Beginn, wie das eigentlich abläuft. Also du hast dann den FIFA-Schiri-Boss Pierluigi Collina angerufen und gesagt, Ihr guckt ja ähnlich bös.
Also müsst ich glaube, ich habe mehr Haare als er.
Ja, das stimmt. Aber er hat dafür noch den fieseren Blick als du, würde ich sagen. Aber ihr seid da, glaube ich, eher Brüder im Geiste. Also wie lief das ab? Hast du mir quasi einen Korb gegeben, wenn du so willst?
Nee, also zunächst mal, ich habe den UEFA-Schiedsrichter-Boss. Das ist Roberto Rossetti. Ich habe ihn kontaktiert. Ich habe zunächst mal, war es ja so, dass als die letzte Saison eben vorbei war, habe ich das alles auf mich so wirken lassen. Die Saison war sehr gut. Dann wurde ich ja zum Schiedsrichter des Jahres gewählt.
Ich kann sagen, da dürfen wir auch nochmal gratulieren.
Ja, danke. Da wurde ich ja zum Schiedsrichter des Jahres gewählt.
Zum zweiten Mal.
Genau. Ja. Und dann wurde ich 44 und dann waren so 2-3 Wochen noch zum Lehrgang, UEFA-Lehrgang. Und ich hatte mit dem Gedanken schon insgesamt gespielt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, dieses Thema Reisen, also auch in der UEFA, international, als internationaler Schiedsrichter, gibt es ja auch Kategorien. Ich weiß nicht, ob das die Hörer wissen. Also es gibt ja die höchste Kategorie, das ist die sogenannte Elite Group. Da sind eben irgendwie 28 Schiedsrichter in Europa und aus Deutschland sind da eben 4. Und ich war ja quasi in der höchsten Kategorie eingestuft und da gehst du einfach normalerweise nicht jetzt freiwillig raus und sagst, will ich nicht, ich will keine Champions League mehr pfeifen. Und ich habe aber mir wirklich auch die Jahre sind, also eigentlich waren es 12 Jahre dann insgesamt internationale Tätigkeit und es ist so ein enormer Aufwand mit Reisen, immer 3 Tage weg. Das heißt, du hast eigentlich kein Privatleben mehr und du bist unter der Woche weg, dann kommst du am Donnerstag heim, erholst dich halbwegs am Freitag und musst du schon wieder weg zu einem Bundesligaspiel. Und ich hatte letztes Jahr, also vor 2 Jahren, wie ich die OP an der Achillessehne hatte, habe ich mir gesagt, okay, mein großes Ziel ist schon nochmal auf Champions League Niveau zurückzukommen, nochmal zu zeigen, dass ich körperlich auch und auch von der Physis insgesamt in der Lage bin, da auch nach so einem schweren Eingriff wieder da hinzukommen. Das hatte ich dann letzte Saison geschafft, habe einige Champions League Spiele bekommen und einige Länderspiele und ich habe dann für mich gesagt, okay, wo soll die Reise, also dieses höher, weiter, schneller und immer mehr und noch mehr von mehr, das ist eigentlich so nicht der Treiber bei mir. Und ich habe dann für mich entschieden, meine Zeit und auch das, was ich auch einfach anderen Dingen zu widmen, ganz klassisch wirklich. Ich war gestern jetzt mit meinem Neffen dann halt im Tiergarten und dann schauen wir uns halt die Gorillas an oder wir unter der Woche hat man plötzlich...
Das ist kein Witz, Mann, aber das hättest du auch im Bundesliga-Stadion haben können.
Aber, also das hast du jetzt gesagt. Aber es ist halt so, es ist wirklich eine andere Lebensqualität, wenn du nicht jedes Mal unterwegs bist und das befreit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass ich die große Leidenschaft habe beim Eröffnungsspiel, das ist Wahnsinn. Also wenn du das erlebst, da mit dabei zu sein, ein Teil dieser Fußballfamilie zu sein, das ist was ganz Außergewöhnliches und diese Freude will ich mir natürlich erhalten, aber eben mit dem Fokus Bundesliga. Mhm. Und das war dann der Grund, wo ich gesagt habe, ich konzentriere mich da mehr auf andere Themen, ein Stück weit, also eigentlich Bundesliga, die nationalen Wettbewerbe und habe dadurch aber mehr Zeit für Familie, für Freunde, Und dann kannst du auch mal unter der Woche wieder dein Leben selbstbestimmt planen, weil das ging ja nicht. Also da heißt es dann, da bist du nächste Woche in Kiew oder sonst wo. Also es waren ja unterschiedlichste Einsätze in ganz Europa und dann hast du da halt einfach, wo du sagst, okay, jetzt kannst du wieder dein Leben planen.
Ich bin gespannt, wie es bei dir dann aussieht, wenn die Champions League losgeht und du sitzt Dienstagabend, Mittwochabend auf der Couch.
Klar, die Frage stellt man
sich. Das wird kommen. Also ich bin mir auch sicher, also jetzt im August, ich muss euch ehrlich sagen, ich vermisse es 0,0 irgendein Playoff-Spiel oder sonst was. Ich habe das gesehen und ich war ja sogar der Schiri-Boss, ich habe ja den angerufen und habe ihm gesagt, du, ich würde gerne aufhören. Dann hat er erstmal mir gesagt, ob ich spin. Are you crazy? In seinem coolen Italienisch.
Das Gespräch mit
also in seinem super Italienisch-Englisch. Why? Are you crazy? und es ist aber tatsächlich so, er wusste, ich habe ja noch 1,5 Jahre und ich hätte mit Sicherheit auch noch das ein oder andere schöne Spielchen bekommen. Aber ich habe ihm dann tatsächlich, ich habe ihm gesagt, ich mache mir noch mal Gedanken 2 Tage, aber habe ihm dann eine sehr lange, tatsächlich eine Videobotschaft geschickt und habe ihm einfach ich wollte ihm wirklich aufrichtig auch dieses Gefühl vermitteln, dass es mir echt ernst ist, dass es mir um einfach nicht darum geht, dass ich halt einfach diese Zeit mit der Familie und mit anderen Themen mir aktuell wertvoller ist und ich diesen Fokus auf das setzen möchte und denen auch was zurückgeben möchte. Weil eins dürfen wir nie vergessen, das, was wir da machen. Ich glaube, das gilt für alle, die auch in diesem Business sind, die Woche für Woche unterwegs sind. Es ist schon ein Stück weit Egoismus und es ist ein Stück weit extrem Vernachlässigen von Familie, von Freunden etc. Und das vergessen die meisten. Es ist ein wunderschöner Moment, da auf diese Bühne zu sein, aber das, was man da an Preis zahlen muss, Abwesenheit, klar, und mein Sohn ist jetzt 15, die Tochter ist 20, die haben auch große Themen, wo ich eingreifen muss als Vater. Und wenn ich dann jedes Mal sage, ja, jetzt bin ich erstmal 3 Tage in der Slowakei, 3 Tage weiß ich wo, das ist dann halt von der Ferne schwer zu steuern. Und ab einem gewissen Alter sagst du dann, es reicht. Ich habe jetzt einiges gesehen und es reicht mir und ich bin glücklich damit und das war so der Grund.
Kannst du dich in der Bundesliga eigentlich auch aktiv rausnehmen? Jetzt warst du am Wochenende mal nicht im Einsatz. Darf man selber dann in dem Fall dann beim DFB sagen, ich weiß nicht, wenn eine tolle Hochzeitsfeier ansteht, da bitte mal einen Blocker reinhauen an dem Wochenende?
Ja, also tatsächlich ist es so, jetzt im September heiratet meine Schwester. Und
und du bist auf Schalke, nee.
Ich habe meiner Schwester gesagt, nee, es tut mir leid, aber ich würde lieber bei Union Berlin pfeifen. Es ist halt so, wir können, natürlich kann ich dann, also mittlerweile, Gott sei Dank, ist es ja so, wir haben wirklich ein super offenes Verhältnis auch zur Schiedsrichterführung. Das ist echt angenehm. Also ich hatte auch andere Zeiten erlebt, wo du dann natürlich, ich sag mal, ganz am Anfang meiner Karriere hast du einfach wirklich Respekt oder Angst, würde ich nicht sagen, aber wirklich Respekt, dann den Schiedsrichteranteiler anzurufen und zu sagen, du, ich würde gern lieber nicht. Und das ist dann wie, du kannst nicht wegen Geburtstag oder sonst was. Das,
are you crazy?
Genau. Und das ist mittlerweile total angenehm und offen. Und wenn ich sage, ey, ich will jetzt an dem Wochenende mal frei haben, weil ich eine private Verpflichtung habe, dann ist das überhaupt kein Problem. Da wird da Rücksicht drauf genommen und dann war's das.
Guck an, das ist wie bei uns Freiberufler. Ich kann das auch immer noch nicht gut, einfach auch mal zu sagen, man ist ja froh, wenn man in meinem Metier eine gute Auftragslage hat, ja, genau. Und da will man ja auch irgendwie alles machen und so und weiß ja auch, wenn man etwas nicht macht, hat man automatisch weniger Geld in der Tasche. So, das ist jetzt nicht der erste Treiber, aber und es fällt mir immer noch schwer, Chefs zu sagen, ich kann an dem Wochenende nicht, da hat keine Ahnung, der Papa Geburtstag oder irgendwie so.
Ja, das aber geht uns ja genauso. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann denke, oh, ich will jetzt, es ist schon so, weil jetzt gerade demnächst hat, also meine Freundin wollte unbedingt eine große Geburtstagsfeier und das ist jetzt dann halt, da denkst du dir, okay, da musst du dich abmelden am Wochenende, weil du, und dann guckst du dann, ja, Mist, da hätte man vielleicht auch ein schönes Spiel pfeifen können, ne? Aber da ist es dann einfach wertvoller und wichtiger, dass man da die Zeit sich auch für die Familie nimmt. Mhm.
Wollen wir ein bisschen zum Service-Part übergehen? Wir wollen mit dir anlässlich dessen, dass wir vergangene Woche Lutz Wagner hatten, der quasi den ganzen DAZNiacs eine Schiedsrichterschulung gegeben hat. Und da sind ein paar Sachen aufgeploppt, die wir jetzt nochmal mit deiner Unterstützung gerne an die Hörer und Hörerinnen weitergeben möchten. Also erstmal muss man sagen, dass es wenig Unterhaltsameres gibt als eine Schiedsrichterschulung mit Lutz Wagner. Ich glaube, das kannst du dir vorstellen. Das
ist sensationell. Also ich kenne keinen, der so unterhaltsam so ein teilweise trockenes Thema Regeln rüberbringen kann. Das ist quasi Comedy auf höchstem Niveau, aber mit Inhalt.
Ja,
das ist eben der Unterschied.
Tatsächlich. Also im Grunde gibt es zwei für uns erstmal rausstechende interessante Sachen als Neuerung in dieser Saison. Also erstens, Abseits wird nur noch dann aufgehoben, wenn die Verteidigeraktion am Ball eine kontrollierte war und nicht mehr eine bewusste.
Nicht mehr nur eine
bewusste. Ja, genau, ne? Genau. Ja. Das ist richtig. Vielleicht kannst du noch ein bisschen klarer machen, was da der Unterschied ist.
Also ich möchte gleich schon vorneweg mal sagen, ich bin ja kein Assistent, ne? Also ich bin Schiedsrichter. Ich versuche aber trotzdem, diese angepasste Abseitsregel so verständlich wie möglich zu erklären, weil es ist gar nicht so einfach. Und letztendlich ist es so, ich glaube, ausschlaggebend war ja dieses eine Spiel beim Nations League Finale, Frankreich
mit dem Tor Mbappé,
ja, ne? Genau,
das Finale, genau.
Ja, ja. Frankreich Spanien, Nations League Finale. Mhm. Also man muss sich vorstellen, es ist ja so, wenn der Verteidiger in höchster Not so zum Ball gegrätscht ist früher, haben ja die Stürmer immer spekuliert, dass er den irgendwie noch ein bisschen berührt, dann galt das ja als aktives Spielen und dann war das Abseits aufgehoben. Genau,
weil er ja bewusst sich zum Ball bewegt.
Zum Ball bewegt.
Und dann halt einfach den nicht richtig trifft.
Er wollte den ja berühren.
Genau. So, also das heißt, ich bin jetzt Verteidiger und sehe jetzt da einen Pass irgendwie und ich grätsch dann bewusst zum Ball und dann touchiere ich den und der Stürmer hinter mir bekommt dann den Ball, dann war es ja kein Abseits, weil er es ja aufgehoben hat. Und
dann wurdest du quasi als Verteidiger bestraft dafür, dass du versucht hast zu verteidigen.
Richtig, ja? Genau. Und jetzt ist es eben so, man muss aber auch eins sagen, ich glaube, das Stürmerverhalten wird sich jetzt da durch diese Regelanpassung auch sich verändern. Und was jetzt passiert ist, ist ja Folgendes. Jetzt sagen wir, dieser Abseits wird dann eben nicht mehr aufgehoben, wenn der Verteidiger quasi Not dahin grätscht und den Ball in irgendeiner Form noch touchiert und der Ball kommt trotzdem zum Stürmer, dann ist das Abseits nicht aufgehoben, sondern es ist dann Abseits. Weil man sagt, das ist ja im Sinn und Geist eigentlich der Regel, dass wenn der Verteidiger da in allerhöchster Not den Ball nur leicht berührt und touchiert, dass es da dann nicht sein kann, dass dann plötzlich der Stürmer als nicht abseits stehend gewertet wird, weil er macht ja diese Aktion, um zu verhindern, dass der Ball dann tatsächlich auch dahin kommt. Jetzt ist es aber so, dass es nur noch dann der Fall ist, man muss sich das als Hörer vielleicht so vorstellen, dass wenn ich als Verteidiger ewig viel Zeit habe und der Ball kommt da so lang auf mich zu und ich habe quasi komplett die Ruhe, die Kontrolle und kann den Ball stoppen. Und beim Stoppen rutscht mir quasi der Ball jetzt vielleicht unten durch und ich berühre den leicht. Dann, nur dann, sagt man, ist das Abseits quasi aufgehoben.
Also kontrolliert, ne? Ich habe nochmal so ein paar Parameter. Du bist nicht im Zweikampf, du kannst deinen Körper koordinieren,
genau.
Du kannst den Ball klar sehen, du kannst den Ball klar spielen bzw. klären. Der Ball kommt aus einer gewissen Distanz, nicht unerwartet, er ist gut zu verarbeiten. Also das sind alles und dann sagt man im Grunde genommen, wenn du dann immer noch einen Querschläger machst oder einen Stockfehler oder was auch immer, dann ist es deine eigene Blödheit. Und dann hebst du das Abseits damit auf.
Ich habe da echt einen coolen Tipp bekommen von meinem Assistenten Eduard Beitinger. Der hat zu mir gesagt, merk dir das ganz einfach so, Dennis. Und weil ich ihm auch genau die Punkte, die du jetzt gerade aufzählst, da habe ich zu ihm gesagt, sag mal, wieso ich das alles merke? Also ich meine, Gott sei Dank, als Schiedsrichter hast du ja auch Assistenten, die das alles bewerten müssen, die am Schweine, wollte ich schon sagen. Das ist echt nicht einfach. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, du musst dir mal vorstellen, es gibt ja so Momente, wo du als Zuschauer, als Schiedsrichter, als Kommentator, dir denkst, was macht er denn? Überlegt euch mal solche Szenen, das sind ja immer die Szenen, wo dem der Ball durchrutscht oder wo er quasi eigentlich unbedrängt plötzlich einen Fehler macht. Und ich glaube, das sind eher so die Momente, wo du dann sagen kannst, okay, wenn sowas passiert, dann kannst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dann, wenn der Stürmer den Ball bekommt, dass es eben kein Abseits ist, weil es dann aufgehoben ist.
Ich habe noch eine ganz praktische Eselsbrücke. Merkt euch das so, beim Bier trinken oder Alkohol trinken, man trinkt bewusst Alkohol, also man nimmt wahr, dass man den gerade trinkt, aber man sollte ihn, pass auf, man sollte den Alkohol kontrolliert trinken und vielleicht nach einer gewissen Anzahl an Alkoholen aufhören.
Warte, ich habe die Brücke, ich bin noch mitten auf der Brücke, aber ich sehe das Ufer noch nicht.
Wenn du ein Bier trinkst, ist es ja bewusst, Ja. Weil du hast ja das, ne? So. Und, genau, aber so. Es geht darum, nicht einfach bewusst nur Bier ohne Ende nicht reinzukippen, sondern das kontrolliert zu tun.
Okay.
Und wenn du kontrolliert Bier trinkst, dann ist kein Abseits.
Und ich werde von der Polizei angehalten. Ist es dann einfach ein Bad Play gewesen?
Ihr habt es doch alle verstanden. Jetzt ich denke doch nicht schon. So. Okay.
Die zweite Sache ist für mich tatsächlich was mich sehr gefreut hat, wobei du mir schon angedeutet hast, so komplett neu ist es gar nicht. Da geht es um dieses nervige Spielfortsetzung verhindern, Ball mal eben so wegkicken oder mal clever einen zweiten Ball ins Spiel werfen, vor allen Dingen von Leuten, die gar nicht auf dem Feld stehen, sondern von den Trainern. Also, ja, ja. Also Dinge, die man wahrscheinlich im Land des Roberto Rossetti als Smart Play benennen würde, fand ich schon immer doof. Also ehrlich gesagt, bei Spielern noch mehr. Ja, einfach mal kurz, wenn du einen Foul begangen hast, Freistoß, den ticke ich nochmal weg mit voller Absicht, aber es wird zu wenig geahndet. Und es soll jetzt tatsächlich ganz klar durchgesetzt werden, dass es für einen Vereinsoffiziellen auf der Bank rot gibt, wenn so etwas gemacht wird.
Ja, also das ist tatsächlich nicht neu. Es wurde nur nochmal herausgestellt, dass wenn das eben ein Trainer macht, das Spiel verzögert. Das ist ja tatsächlich auch... Also die Regel lässt ja manchmal so einen Spielraum oder Interpretationsspielraum, aber in dem Fall ist es ja ganz klar geregelt, dass wenn eben ein Trainer die Spielfortsetzung vom Gegner bewusst unterbindet, die schnelle Spielfortsetzung, dass dann eben eine rote Karte erfolgt. Und letztendlich, wir hatten diese Szene jetzt in der Bundesliga kann ich mich tatsächlich noch gar nicht daran erinnern, dass das jetzt passiert ist. Also so, wie gesagt, neu ist es nicht, aber wir sind natürlich sensibilisiert. Ich glaube, viel mehr ist der Fokus dort, was auch im Spiel passiert, was du auch gerade angesprochen hast. Es ist halt unheimlich nervig, wenn du als Spieler einen Freistoß zugesprochen bekommst und du willst quasi den ausführen oder manche kicken halt einfach nur den Ball bewusst so 1, 2, 3 Meter weg. Und da gucken wir schon etwas genauer hin, weil wir einfach verhindern wollen, das Spiel ist ja per se sehr schnell. Und wenn eine Mannschaft einen Freistoß zugesprochen bekommt und den größtmöglichen Vorteil daraus ziehen möchte und soll, dann ist es natürlich nervig, wenn der dann den Ball da wegkickt. Jetzt ist aber auch da, ist jetzt die große Frage, das wird kommen irgendwann, wenn es dann heißt, aber der Fingerspitzengefühl. Also wenn jetzt ein Spieler gelb hat und der kickt den jetzt 2 Meter weg und wenn ich jetzt da einen rausschmeißen würde, dann wird es 100%ig einen Aufschrei geben und sagen, Fingerspitzengefühl. Geht doch nicht. Und warum? Und weshalb? Und da ist jetzt halt einfach bei uns auch bei uns schied sich dann natürlich die Herausforderung, mit Sinn und Verstand die Regel da anzuwenden. Wann kannst du noch sagen, okay, ich lasse da jetzt mal das durchgehen oder ich kann das noch mit einer möglichen Ermahnung machen und wann musst du sagen, okay, jetzt geht es halt einfach nicht mehr. Und das ist die große Herausforderung bei der.
Weil ich glaube, das wird kommen. Stell dir vor, es ist ein enges Spiel und Mannschaft A liegt vorne und Trainer von Mannschaft A in der 88. Minute oder einer seiner Co-Trainer wirft den Ball von draußen rein. Die gegnerische Mannschaft, die haben das ja alle gehört, hat Lutz Wagner auch gesagt. Alle Trainer, alle wissen, wenn ihr von draußen das Spiel verzögert, ihr Trainer, Manager, die ihr da auf der Bank sitzt, dann fliegt ihr raus.
Ja, ja.
Ich glaube, dich graut es wahrscheinlich vor dem Moment, wo du das erste Mal da rausgehen musst.
Wobei, wenn wir das noch nicht erlebt haben, auch in der vergangenen Saison noch nicht, obwohl es da auch schon kommuniziert wurde, dann ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann scheint es das ja nicht mehr zu geben, weil die das da draußen auf dem Schirm haben.
Es wird übrigens erklärt von der FIFA mit, die haben eine Vorbildfunktion da draußen, einen Vorbildcharakter, der nochmal sogar, weil sonst würde es ja nicht anders gewertet werden als bei den Spielern auf dem Feld, der geht über den der Spieler auf dem Feld hinaus. Mhm. Das finde ich interessant. Also
ist ja auch absolut berechtigt, weil ich meine, du musst dir ja vorstellen, wenn da einer von außen, der mit etwas niedrigerem Puls sowas macht, ist ja was anderes, wie wenn ein Spieler, der quasi mitten in der Aktion ist, der hat noch natürlich Adrenalin und dann macht er irgendwas. Manchmal wissen sie gar nicht, was sie machen. Dann, das ist dann halt einfach, da musst du halt dann abwägen. Aber ich glaube, insgesamt tun wir dem Fußball was Gutes, wenn wir auf diese Unsportlichkeiten, dieses Nervige eingehen. Ja, ja. Also dieses Nervige, am Ende nervt es ja jeden Fan. Es nervt eigentlich den Gegenspieler und es nervt auch den Schiedsrichter. Und wir versuchen da natürlich auch da dagegen zu halten. Aber, und das ist eben das große Thema bei uns, wenn wir es dann mal machen, dann heißt es ja, aber der hat kein Fingerspitzengefühl. Und also da die Kunst also das Gefühl zu entwickeln. Und das ist eben das, was ich auch immer sage, du brauchst halt als Spielleiter, als Schiedsrichter ein Gefühl für das Spiel und für die Spieler. Und wenn jetzt, wie du es gerade eben geschildert hast, 88. Minute, dann ist es eine andere Situation, wie wenn es vielleicht in der ersten Minute oder in der zweiten Minute passiert. Und da dann seinen Spielraum auszuloten, das wird die große Herausforderung sein.
Lass uns gleich mal noch zum Thema VAR kommen. Ich möchte noch eine Sache konkretisieren, weil wir haben in der letzten Woche mit Sebastian Polter auch bei dieser Szene Köln-Schalke haben wir diskutiert über Sichtfeld, ja. Wie viel ist Sichtfeld? Ich habe noch gesagt, keine Ahnung, wie groß dieser Sichtkegel überhaupt ist. Ja, ja. Lutz Wagner hat schönerweise am Mittwoch gesagt, lasst mal das mit diesem Sichtfeld weg. Die Formulierung ist, und damit arbeiten die Schiedsrichter, Sichtlinienabseits. Also die Linie vom Augenpaar des Torhüters zum Ball in dem Moment, wo geschossen wird. Und das hat es für mich tatsächlich ein bisschen klarer gemacht. Weil erinnerst du dich, Schütti? Wir haben mit Sebastian Polter darüber gesprochen. Wie weit reicht denn der Sichtkegel des Torhüters? Kegel, alles weg. Und ich werde ab jetzt nur noch von der Sichtlinie sprechen. Es muss eine klare Linie geben vom Augenpaar des Torhüters zum Ball, wenn der Schütze schießt.
Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, es gab jetzt beim Spiel Freiburg gegen Dortmund am Freitag, beim dritten Dortmunder Tor, eine Situation, in der Moukoko eigentlich im Abseits steht, aber definitiv nicht in der Sicht. Linie.
Ja.
Ich bin halt der Meinung, er irritiert trotzdem den
Torhüter. Ja, also genau. Du kannst ja später noch aktiv werden. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, ja.
Ob du in dem Moment, wo der schießt im Ball bist, oder du bist quasi...
Nicht, genau, aber er läuft dann in Richtung dieser Linie
also in den Zweikampf letztendlich rein. Ja. Es wurde ja, glaube ich, auch nochmal vom DFB kommuniziert, dass das ein Abseits hätte sein sollen.
Ach, das wurde kommuniziert,
wurde wohl kommuniziert.
Darf ich mir einmal auf die Schulter klopfen, weil ich habe es bei der Übertragung gesagt und war dann verwundert, dass die Schiedsrichter das anders entschieden haben.
Weil er wurde aus Passiv wurde in dem Fall aktiv, weil er nachträglich wirklich so einfach, der irritiert ja komplett.
Letztendlich ging ja, es ist, also ich bin echt verwundert. Benni, du bist ja auf dem Niveau.
Du hast mich doch geschult.
Ich mach doch vielleicht mal einen Schiri-Podcast oder so.
Wie wollen wir den nennen? Mensch, Schiri vielleicht. Nee, aber das war mir nochmal extrem wichtig mit dieser Sichtlinie, weil das hat es für mich, in dem Moment, wo Lutz das in der Schulung gesagt hat, macht es für mich klarer. Mhm. Weil wenn du klare Sicht hast und der steht halt einen halben Meter daneben, ist das nicht Sichtfeld weg, Sichtlinie. Darauf können wir jetzt, finde ich gut. Also hilft einfach.
Aber dann lass uns noch zum VAR kommen, weil kein Spiel ohne VAR-Thema, kein Podcast ohne VAR-Thema, ist ja auch klar. Das habe ich jetzt zum Beispiel am gestrigen Sonntag wieder erlebt. Da gibt es ein Tor von, ich glaube, Sadio Mané ist es am Ende gewesen. Thomas Müller stand eventuell im Abseits. Ganz besonders schwierige Situation, weil erst auch nochmal geprüft werden musste, ob der Ball eigentlich hinter der Linie war. Das ging dann relativ schnell, denn das ist ja mittlerweile automatisiert. Und dann ging die Diskussion los. Und die hat offensichtlich sehr lange gedauert. Ich habe auch Thomas Müller danach gefragt, wusstet ihr auf dem Feld eigentlich, was da gerade passiert? Am Ende stand Thomas Müller, und das war wirklich nicht leicht zu sehen, muss man ehrlich sagen, obwohl sein ganzer Körper, er hat nicht viel Körper, aber der, den er hatte, der war eigentlich nicht im Abseits. Der rechte Fuß, der war tatsächlich vorne in Abseitsposition. Mhm. Er köpft den Ball quer und dadurch ist es dann eine aktive Abseitsposition gewesen. Problem ist gar nicht, dass das falsch entschieden worden wäre, weil das war die richtige Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, sondern es hat natürlich wieder sehr lange gedauert. Wie fühlt es sich für dich auf dem Feld an? Da warst du jetzt natürlich nicht der Schiedsrichter, aber du hast ja sowas auch regelmäßig. Du bekommst dann ja Ansagen aufs Ohr. Ja. Du hast wahrscheinlich auch um dich herum nervende Fußballprofis, die wissen wollen, was ist denn jetzt hier, was ist denn jetzt? Und das war doch niemals und so. Wie fühlt sich das an für dich?
Ich glaube, es fühlt sich genauso an, wenn es zu lang dauert, dann fühlt sich es genauso an, aber die Sekunden werden da auch teilweise echt, das fühlt sich auch extrem lang an, obwohl es nicht so ist. Und ich möchte jetzt wirklich, ich habe mir die Kennzahlen nämlich geben lassen, wir sind in Deutschland mit 75 bis 76 Sekunden Review-Time.
Ach geil, okay, jetzt bin ich gespannt.
Mit die führende Nation. Also die anderen sind teilweise 15, 20 Sekunden brauchen die länger. Also wir sind in Deutschland eigentlich in der Spitze, was die Geschwindigkeit der Reviews anbelangt. Jetzt ist es aber so, und ich verstehe das auch, dass die Leute dann, wenn die da draußen stehen, oder auch die Spieler, die Beteiligten, da sind dann 75 Sekunden im Schnitt, fühlt sich das an wie so eine Ewigkeit. Manchmal geht es ja wesentlich schneller, also ich rede von der Durchschnittszeit. Und es ist schon so, dass es Momente gibt, wo ich mir denke, boah, jetzt wäre es cool, wenn ich die Info hätte, weil dann merkt Kai, also es gibt ja Situationen, da wird zum Beispiel auch beim Eröffnungsspiel gab es eine Situation, ob es Elfmeter ja, nein gecheckt wurde, ich habe Eckball gegeben, gleich nach der ersten Halbzeit. Da gebe ich Eckball und dann hat der Videoassistent kurz gesagt, ey, warte mal kurz, wir checken gerade, ob ein potenzielles Foul war, das wäre dann Strafstoß gewesen. Und ich wollte aber nicht, dass es auffällt, weil ich einfach diesen Spielfluss und diese ganze Atmosphäre nicht gefährden wollte. Dann bin ich einfach,
macht deine Seite, Kind, in so einem
dann habe ich mir gedacht, okay, wie löst du das? Dann bin ich zu den Spielern in der Mitte, die da so, sie berühren sich ja immer so ein bisschen, dann bin ich da hin und habe den Upamecano gesagt, er soll aufhören. Dann hat er mich entgeistert angeguckt und gesagt, ich habe doch nichts gemacht. Sage ich, ja, ich weiß, aber ich brauche ein bisschen Zeit und dann bin ich wieder zurück. Und diese Zeitspanne hat dann mir geholfen, dass keine alte Sau auf gut Deutsch das gecheckt hat, dass wir was prüfen. Das ist jetzt nicht immer die Lösung, ja?
Ja, aber doch irgendwie genial.
Also ich muss ja sicher auch, also es klappt nicht immer, ne? Aber es gibt natürlich auch Situationen und das hatte ich auch, wo du halt einfach Sicherheit vor Schnelligkeit, sagen wir immer. Sicherheit vor Schnelligkeit. Ja. Also lieber habe ich die richtige Entscheidung, als dass ich quasi mit aller Gewalt jetzt hier eine Entscheidung herbeirufe in einer bestimmten Zeit und dann ist es falsch. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung.
Hat übrigens Thomas Müller am Ende dann im Interview auch gesagt, dass das Wichtigste ist, er war halt kein Tor, ist korrekt, mein Fuß ist halt da. Genau. Wie er halt so ist, hat er das noch mit ein bisschen Humor herumformuliert, aber natürlich ist das so. Am Ende das Entscheidende. Genau.
Glaubst du, dass so eine Situation, Review ist ja dann der Extremfall, wo es wirklich auffällt, ne? Und sich das für euch wahrscheinlich auch ewig anfühlt. Und wir hatten das jetzt bei Frank Wildenburg, Eintracht Frankfurt. Glaubst du, es würde es für dich besser machen oder sogar noch schlimmer machen, wenn die Fans die Bilder sehen würden? Weil Jochen Drees hat ja gesagt, die Vereine sollen mal aus dem Zupotte kommen, dass wir die Bilder im Stadion den Fans zeigen können. In dem Fall, wenn du da stehst und guckst dir das Review an, was sagst du?
Also ich würde das unterscheiden zwischen, ist es eine Situation, also wenn ich klar daneben liege und die Bilder beweisen alles, also wenn es schwarz oder weiß ist, ist es immer ganz einfach. Die Menschen diskutieren ja nur über die Grausituationen. Also wenn es ganz klar ist und ich habe dann das Bild und als Zuschauer sehe ich das, dann werde ich sagen, okay, da lag er daneben. Mhm. Passiert halt in der Geschwindigkeit, ist es so. Ist es aber eine Situation, wo du schon noch einen gewissen Interpretationsspielraum hast und ist da vielleicht noch ein kleiner Kontakt und dann diskutierst du, ist dieser Kontakt jetzt ursächlich fürs Fallen oder nicht? Also das sind ja einfach diese, oder wie weit ist die Hand jetzt weg? Sind das jetzt so und so viel Zentimeter? Also ist da ein Interpretationsspielraum? Dann gehen die großen Diskussionen los. Und ich glaube, prinzipiell alles, was Transparenz bringt, hilft ja. Also der Meinung bin ich schon. Also wenn wir uns öffnen, hätte ich persönlich nie ein Problem. Die können von mir aus auch mich komplett abhören. Das ist, ich sage ja nichts Böses. Wenn ich sauer bin, dann merken das die Spieler, dann hören das halt auch die Zuschauer. Ich beleidige aber niemanden auf dem Platz. Aber ich glaube, insgesamt alles, was eben zur Transparenz beiträgt, wäre wünschenswert. Und dann wird es trotzdem Situationen geben, wo wir dann da sitzen und sagen, ja, aber und dann ist das wirklich so und könnte man das nicht anders machen? Aber das ist leider in der Natur der Sache, es gibt keine 100%-Lösung.
100%-Lösung ist ein Stichwort, das Kevin Trapp dann in etwas anderer Form aufgenommen hat nach dem Spiel, hat bei den Kollegen von Sky gesagt, naja, wenn die da, das wird übertrieben gewesen sein, 10 Minuten draußen schauen, dann kann es ja keine klare Fehlentscheidung mehr sein. Das ist ein Thema, das, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen immer größer geworden ist.
Diese Eingriffsschwelle, ne?
Die Frage ist, was ist wichtiger, die richtige oder die für den Fußball richtige Entscheidung oder sagen wir lassen jetzt halt mal auch so ein, ich sag mal, eine Strafraumentscheidung, die vielleicht ein Spiel entscheidet, trotzdem stehen und mit der Gefahr, dass dann ein Spiel entschieden wird durch einen Elfmeter, der vielleicht keiner war. Mhm. Und ich kann es jetzt nur für mich sprechen, als aktiver Schiedsrichter. Ich möchte im Optimalfall kein Spiel entscheiden durch einen wackeligen Elfmeter, der wo du dir denkst, boah, den kannst du doch nicht geben oder den willst du nicht geben. So, und wenn ich einen Elfmeter da hinsetze, aus welchen Gründen auch immer, es ist ja nicht so, dass ich da entspannt spazieren gehe und mir denke, ach, das könnte jetzt ein Foul sein, sondern da passieren so viele Sachen plötzlich und dann hast du eine Wahrnehmung und dann denkst du, okay, das war jetzt ein Foul. Und dann pfeifst du und dann war das aber deutlich weniger, als du angenommen hast. Und dann möchte ich eigentlich als Schiedsrichter lieber den Videoassistenten in Anspruch nehmen und sagen können, okay, ich schaue es mir nochmal an, als so eine Art Second Chance nochmal sich angucken. Ich würde mich wohler fühlen, aber auch da gibt es Grenzen, weil sonst stehen wir ja 20 Mal da draußen.
Ich habe eine These, du kannst dich äußern, musst du nicht. Ich glaube, wenn man im Moment formuliert, der VAR greift ein, soll eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen, ist eigentlich im Moment die Tatsache eher die, dass er eingreift bei wichtigen Fehlentscheidungen. Und das finde ich dann sogar auch okay. Aber das ist das, was dann auch Kevin Trapps Meinung so ein bisschen entkräftigen würde. Sondern du willst nicht eine wichtige Fehlentscheidung stehen lassen, dann setzt ihr euch lieber zusammen, stellt euch lieber zusammen, kommuniziert.
Ich habe ja auch ich habe ja quasi als Schiedsrichter ja auch das Recht, einen sogenannten das On-Field Review, also das ist ja quasi dieser Begriff, dass ich mir das, was ich dann mache, dass ich da vor dem Bildschirm dann stehen darf, sozusagen, das nennen wir ja On-Field Review. Und ich habe auch quasi das Recht, als Schiedsrichter ein On-Field Review anzustoßen. Also ich kann sagen, ich möchte mir das gerne anschauen. Und jetzt werden manche vielleicht denken, ja, aber du hast doch gepfiffen, dann musst du doch eine Wahrnehmung haben. Ja, das habe ich. Es gibt aber trotzdem leider Gottes Situationen, wo du pfeifst und in der Sekunde denkst du dir, boah. Also das passiert meistens dann, wenn man letztendlich aus so einer, du pfeifst und warst eigentlich vielleicht nach innen gerichtet, also ich sag's immer nach innen gerichtet, du bist halt nicht, du reagierst. Das ist so ein plötzlich, ich möchte nicht sagen ein Aufwachen, aber wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja. Also natürlich.
So, da passiert was.
Zu tunnelig so.
Ja, genau, vielleicht zu tunnelig, das ist ein cooler Begriff. Also du bist voll in deinem Ding, dann pfeifst du und dann merkst du aber ganz kurz danach, oh shit, ich glaube, boah, das könnte irgendwie, und da finde ich es halt echt gut, wenn man auch, und dieses Recht haben wir ja auch als Schiedsrichter zu sagen, ich schaue es mir nochmal an. Und dann würde ich mir wünschen, dass auch Spieler, Verantwortliche und Manager das akzeptieren, dass auch wir manchmal eben zu voreilig vielleicht pfeifen und dann uns aber die Möglichkeit gegeben wird, dass wir das vielleicht noch korrigieren, aber natürlich nicht inflationär. Da bin ich schon da, und wie du sagst, wichtige Entscheidungen, wichtige Spiele. Niemand will ja wegen einem falschen Elfmeterpfiff absteigen und niemand will also auch verantwortlich dafür sein. Ja. Und das ist eigentlich mein Anspruch, und das wünsche ich mir auch, weil ich möchte halt nie mehr so eine Schlagzeile lesen wie vor vielen Jahren: 4 Schiris, 8 Augen, 0 Durchblick. Das will halt keiner, ne?
Zum Abschluss, der Aytekin hat Zahlen mitgebracht, Lutz Wagner hat uns auch noch was Interessantes und für mich Überraschendes mitgebracht. Nur noch mal so zur Einordnung. In der vergangenen Saison gab es 114 Mal den Fall in der kompletten Bundesligaspielzeit, dass es eine Änderung der Entscheidung durch den VAR gegeben hat.
Ja.
Also 114 Mal. Aus DFB-Sicht waren von den 114 Mal 101 Mal korrekt. Das heißt, 11 Mal über die gesamte Saison gesehen war ein VAR-Eingriff, der uns zu einer Änderung einer Entscheidung geführt hat, falsch aus DFB-Sicht.
Ich korrigiere dich 13 Mal, aber trotzdem tolle Zahlen.
Pardon, 13, genau.
Jetzt, 1600 Übertragungen im Übrigen.
Und ich wollte gerade sagen, ich fand diese Zahl 114 Mal, wenn man bedenkt, wir haben 34 Spieltage mit je 9 Spielen, dann ist 114 Mal, da reden wir auch im Podcast verdammt oft über den VAR im Verhältnis, weil man hat ja eigentlich das Gefühl, ehrlicherweise, und vielleicht befeuern wir das auch, weil wir uns natürlich die Situation rauspicken, an jedem Spieltag gibt es 5 VAR-Entscheidungen, wo irgendwas abgeändert wird.
Ja.
Und das ist nur so für die Verhältnismäßigkeit, davon war ich total überrascht.
Darf ich dir wissenschaftlich darauf antworten?
Ja, bitte.
Die Wissenschaftler, die BWLer nennen das Spotlight Bias. Und zwar, du fokussierst dich auf was eigentlich, wenn ich dir sage, wenn du mal ein rotes Auto kaufen willst und du gehst dann raus, dann siehst du plötzlich überall rote Autos. Das heißt, wir fokussieren uns permanent auf Situationen, die uns beeinflussen. Sprich, es gab natürlich, es passieren Fehler. Also das sagt ja keiner, das auch mit dem Videoassistenten passieren Fehler. Und die sind dann aber so exponiert, oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle in besonders wichtigen Spielen passiert, dass wir natürlich die Medienberichterstattung so groß ist, dass all die Positivität letztendlich dieser Einführung des Videoassistenten komplett flöten geht. Und das finde ich halt schade, weil wir halt einfach uns natürlich auf diese, wenn du die Zahlen, wenn man ganz nüchtern und wirklich ganz nüchtern das analysieren würde, und wir reden letzte Saison von knapp 1600 Überprüfungen, 1600 Überprüfungen und nur 114 Entscheidungen wurden quasi geändert. Das muss man sich mal vorstellen. Nur 114, was das für ein Prozentsatz ist. Das heißt, überwiegend liegen die Jungs und Mädels ja richtig. Und die wenigen Szenen, die halt falsch laufen, sind halt leider die Situationen, die natürlich Gesprächsstoff beinhalten, Grauzone, wir sind wieder eben nicht schwarz oder weiß, sondern wieder eine Grauzone und da wird dann so lange diskutiert und dann haftet sich das quasi so ein und wir fokussieren uns dann nur noch auf diese einzelnen Dinger und dann sehen wir nur rote Autos.
Mhm. Du hast gelernt und trotzdem sage ich dir, wir können dieses Gespräch nicht wissenschaftlich enden lassen, das wären nicht wir. Eine emotionale Frage zum Abschluss. Ja. In welchem Stadion würdest du gerne nochmal pfeifen? Oder wenn du tatsächlich sagst, da ist gar nichts mehr offen, was war in deiner Karriere bislang das tollste Stadionerlebnis?
Also wenn ich, wie auch immer, die Chance noch bekäme, in Istanbul in irgendeines der Stadien zu pfeifen, also das kann gerne Galatasaray, Besiktas oder Fenerbahce sein, wenn ich bei denen einmal noch pfeifen dürfte, was ja jetzt natürlich nicht mehr geht, also es ging ja eh nie, weil ich ja, meine Eltern sind ja, die leben ja in der Türkei, ich bin zwar hier geboren, aber die sind ja, die leben ja in der Türkei, deswegen habe ich auch keine Spiele in der Türkei bekommen, aber wenn ich das wenn ich da ein Spiel leiten dürfte, das fände ich schon ganz nice, aber ich glaube,
die dürfen, also in der Liga dürfen die dich ja auch nicht einkaufen oder so, ne?
Soweit ich weiß, nicht. Da sind wohl irgendwelche Diskussionen, wobei ich bin da generell, ich finde es nicht so gut, auch für die Schiedsrichterkollegen dort, weil das ist, jetzt stellt euch mal vor, bei uns würde jetzt irgendwie, keine Ahnung, Spanier, Italiener oder wie auch immer Schiedsrichter pfeifen. Das fände ich jetzt auch schräg. Deswegen ist es für die Kollegen da unten besser, wenn die dort vor Ort ihre Spiele selber machen. Aber so ein Wunschtraum darf man ja noch haben.
Danach habe ich ja gefragt, kann ich auch total verstehen. Und wenn es doch irgendwann noch passiert, dann laden wir dich definitiv spätestens wieder ein, weil dann möchte ich, dass du alleine von deinen 2 Kilometer Warmmachrunden erzählst. Also das werden auch Eindrücke mit den Fans. Da kannst du gut was schildern. Dennis, vielen Dank. Es war mal wieder alles lehrreich, wissenschaftlich und sehr vor schön. Allen Dingen sehr, sehr schön hier.
Ja. Danke dir. Herzlichen Dank für die Einladung und wer weiß, alle guten Dinge sind ja 3. Vielleicht schaffen wir es ja.
Ich bin optimistisch.
Ja, danke. Bis dann.
Nürnberg. Eine unterschätzte Stadt. Dennis Aytekin wohnt hier in der Nähe. Und jetzt sind wir im nächsten fantastischen Gebäude dieser Frankenstadt. In einem, man kann schon sagen, altehrwürdigen, legendären Gebäude. Zumindest, wenn es um Journalismus geht.
Ja, wir sitzen in der glorreichen Kicker-Zentrale gerade, ganz genau. Ich weiß allerdings nicht, Nürnberg ist vielleicht jetzt gerade, wo wir da sind, eine überschätzte Stadt, wird aber dann, sobald wir wechseln, wieder eine unterschätzte Stadt.
Ja, dann werden die Mieten wieder steigen, aber im Moment ist es natürlich eine harte Phase. Wir sind allerdings nachher auch wieder weg, wollen hier natürlich noch über die Bundesliga reden. Über diesen 2. Spieltag ist ja ganz klar und ich habe es gesagt, wir wollen natürlich später dann auch mal den Blick auf die Insel wagen. Da freuen wir uns auf Thomas Böker, der ist nämlich ein absoluter Experte für Premier League Fußball beim Kicker. Schade, dass er nicht hier ist, sonst hätten wir auch direkt mit ihm quatschen können, aber er wird zugeschaltet sein und es wird gut. Ich war gestern noch in München, darum diese Anreise aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen und habe in der Allianz Arena den nächsten Sieg der Bayern gesehen. Lass uns damit starten. Ein Sieg, der jetzt nicht das Spektakel gewesen ist, wie im ersten Spieltag, auch nicht wie im Supercup gegen Leipzig, aber dann doch kontrolliert, sauber, sicher und am Ende muss man auch sagen, das ist dann fast das Erschreckende gegen eine Mannschaft, die auffällig defensiv aufgestellt hat. Ich weiß nicht, ob du die Aufstellung und das, was Niko Kovac sich überlegt hat, genau schon gesehen hast.
Die Zentrale mit
trotzdem
rein.
Trotzdem völlig chancenlos gewesen ist. Und das hat auch Niko Kovac sehr analysiert. Du sagst es, also was hat Niko Kovac, ist ja trotzdem interessant, was dann so die Gedanken bei gegnerischen Trainern sind, als Reaktion auf die ersten Spiele der Bayern gemacht. Er hat gesagt, also wir müssen auf jeden Fall das Zentrum mit so vielen Menschen und Füßen auch Gehirnen vollpacken, wie es irgendwie geht. Swanberg hat am ersten Spieltag für Wolfsburg nicht gut gespielt gegen Bremen, war am 2. Gegentor ganz konkret mitschuldig und hat auch noch einige andere Fehler gemacht. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der rausgeht und an der Seite von Arnold dann Gilavogie auflaufen wird, aber sie haben beide gespielt. An der Seite, neben, hinter Maxi Arnold, sie haben eigentlich zu dritt dann diese Zentrale versucht, dicht zu halten. Das ist tatsächlich ja erst einmal interessant, ist halt dann eine defensivere Formation gewesen im Vergleich zum Heimspiel gegen Werder Bremen. Und sie haben, das ist dann in den ersten Minuten auffällig gewesen, auch wirklich versucht, gegen dieses Pressing der Bayern direkt lange Bälle zu spielen. Also sie gar nicht in die Pressing-Aktionen kommen zu lassen, weil das natürlich eine zweite ganz große Qualität gewesen ist von den Bayern vorher. Das heißt also, wir können festhalten, Frankfurt war sehr mutig. Am ersten Spieltag wurde dafür bestraft. Wolfsburg war jetzt das Gegenteil, hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber war halt dann auch chancenlos. Nur, dass man eben mit weniger großem Abstand verliert.
Ja, genau. Also ein bisschen gesichtswahrender, könnte man vielleicht sagen. Halbe Stunde haben sie ganz gut mitgehalten. Ne? Können sogar in Führung gehen, wenn der Wimmer da ganz zu Beginn den Ball will er querköpfen, was ich eigentlich löblich finde. Ich glaube, wenn er ihn selber abschließt, ist dann immer noch ein Neuer im Tor.
Ja, Davis an den Pfosten geklärt.
Ne? Genau, aber wenn da, das haben wir so oft auch in der letzten Saison drüber gesprochen, wenn du dann so ein bisschen Matchglück darf gegen die Bayern auch hast und zumindest mal in Führung gehst. Was haben wir noch gelernt? Für Jamal Musiala reichten noch nicht mal 2 Gegenspieler plus ich falle hin. Aus seiner Sicht. Er steht aber trotzdem auf und macht das Tor. Ja. Unglaublich. Und ich ärgere mich immer mehr, dass ich ihn nicht mit in mein Managerspiel genommen habe und stattdessen sogar den teureren Jude Bellingham, weil ich mir einfach dachte, auf lange Sicht zahlt sich das aus. Ich glaube,
wobei Jude Bellingham übrigens auch krass ist. Das ist übrigens was mir echt Spaß in der Bundesliga macht. Wir reden natürlich auch noch über das Freitagsspiel vom BVB in Freiburg. Da konnte ich ihn auch live sehen und das macht Spaß, dem zuzugucken. Also das sind im Moment die beiden talentiertesten Spieler der Bundesliga, oder? Also jetzt, wo Haaland weg ist.
Kunku noch mit dazu?
Ich hab sogar die anderen beiden noch einen Tick drüber. Aber dann denke ich mir doch, geht's der Bundesliga nicht so schlecht. Ich hoffe halt nur, dass sie ein bisschen länger Spannung im Titelrennen hat, denn das war jetzt schon wieder was sehr Überzeugendes von den Bayern.
Gehen wir zum nächsten Sonntagsspiel, da können wir es kurz halten. 0-0 Mainz gegen Union, beide Mannschaften darum bemüht und sehr gut verteidigend, kompakt stehend. Ich glaube, beide Mannschaften haben zusammen einen XG-Wert von 1 hingekriegt. Also wenn man sie zusammengelegt hätte, hätten sie vielleicht ein Tor geschossen.
Mainz ist extrem gut, vor allen Dingen im eigenen Stadion die 0 zu halten und Union ist eben auch extrem gut darin, kompakt zu verteidigen, konzentriert zu spielen und dann endet so ein Spiel dann am Ende torlos.
Ja, genau. Also das war der Sonntag, dann gehen wir zum Samstagabend. Das habe ich mir vorhin noch auf der Fahrt nochmal nachträglich komplett angeguckt, das Spiel Schalke gegen Gladbach. Ein 2-2 und erstmal können wir bei diesem Spiel und nur erstmal was die Surroundings angeht, nehmen wir Bremen noch mit rein. Wir können sagen, diese beiden Rückkehrer in die Bundesliga, Schalke und Bremen, stimmungstechnisch, choreotechnisch können wir sogar die Hertha noch dazu nehmen an diesem Spieltag. Es war auf den Rängen richtig viel los und bei Schalke, und das haben Frank Kramer nach dem Spiel bestätigt, ein Peter Knebel hat das nach dem Spiel gesagt, einige Spieler, auch Daniel Farke, der Gladbacher Trainer, das war ein Riesenfaktor, der Schalker Anhang, dass es am Ende, klar, es ist dann ein Handelfmeter, der ihnen das 2-2 bringt, aber das hat so Spaß gemacht, dazu zu hören, zu gucken auf diese, auf das, was vor dem Spiel passiert ist. Eine ganz klare Bereicherung für die Bundesliga der FC Schalke 04, der durch Salazar in Führung geht, aus einer schönen Umschaltaktion raus, wo sich Kone weigert, das taktische Foul gegen Salazar zu ziehen. Ich glaube, damit hat die Hintermannschaft von Gladbach auch gerechnet, sonst hätte einer noch einen Schritt rausgemacht und dann macht Salazar das 1-0.
Übrigens wieder auffälliger Typ, ne? Also ja, das ist dann das spielerisch Erfrischende beim Aufsteiger.
Uruguay und Schalke, das passt einfach. Grüße gehen raus an Gustavo Varela. In der zweiten Halbzeit dann die Gladbacher, nachdem Schalke wirklich auch gut eine erste Halbzeit gespielt hat. Gladbach zwar viel Ballbesitz, so wie man es ja vor der Saison auch angekündigt hat, aber Schalke wirkte gefährlicher, wirkte zielstrebiger. In der zweiten Halbzeit kam Gladbach dann und da siehst du dann auch, wie viel da drin steckt in dieser Mannschaft. Hackenvorlage, Thüram auf Jonas Hofmann, wo der erste Kontakt fast noch aussieht, als wäre zu lang. Dann kommt er gegen Kral aber doch noch durch und mit den nächsten beiden Kontakten macht er alles wieder wett und macht das 1-1. Thüram dann mit dem 2-1, da ist es maximal bitter aus Sicht von Alexander Schwolo. Der hält unmittelbar vorher zweimal seiner Mannschaft den Punkt fest mit 2 klasse Paraden und wird dann von Kral behindert und greift am Ball vorbei oder lässt den wieder fallen und Thüram macht das 2-1 und Gladbach hat wie in der Woche davor das Spiel auch schon gedreht.
Aber kickt eben noch den kriegt den späten Ausgleichstreffer. Nachspielzeit war ein Thema an diesem Spieltag, angetrieben von den eigenen Fans. Einer, der ja in die Startaufstellung gerutscht ist im Vergleich zum ersten Spiel gegen Köln, genauso wie sein Nebenmann, Simon Terodde. Bülter verwandelt den Handelfmeter in der Nachspielzeit. Unter anderem unser Gast aus der Vorwoche, Sebastian Polter, dieses Mal nur auf der Bank. Dominik Drexler ja gesperrt nach dieser doch viel diskutierten, auch hier viel diskutierten roten Karte gegen den ersten FC Köln. Man kann festhalten, die beiden haben da vorne funktioniert. Da kann man jetzt sogar schon überlegen, ist das ein Aufsteiger-Luxus, wenn du so wechseln kannst? Wir haben über diese Neuner-Thematik, Polter, Terodde, Polti hat ja gesagt, es geht auch schon mit den beiden zusammen geredet, aber so einen Bülter darf man da nicht vergessen, der nochmal was anderes in Sachen Dynamik reinbringt.
Genau, jetzt wollte ich gerade sagen, das Wort Dynamik ist, glaube ich, das Wichtige bei den Schalkern und dafür stehen so ein Bülter, so ein Salazar, auch so ein Uwejan über links übrigens, der immer wieder anschiebt, ankurbelt, flankt. Handelfmeter war unstrittig, ne? Also Patrick Herrmann versucht mit dem Kopf hinzukommen, kommt nicht hin, kommt dann mit der Faust hin. Ja. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
Ja, kann man tatsächlich einfach zusammenfassen. Am Ende 2-2.
Der Samstagnachmittag hat richtig viel Spaß gemacht. In jedem Spiel mindestens 2 Tore. Die Hertha gegen Frankfurt 1-1, die haben den Torreigen eröffnet. Ganz früh Suat Serda, na klar, wir kommen nachher noch zum Kicker-Manager-Spiel. Habe ich auf der Bank, natürlich macht er in dem Fall dann das Tor, bringt die Hertha in Führung.
Übrigens nur mal ganz kurz, ne? Wenn du Torschützen in deinem Kader hast, dann bist du ein guter Manager. Wenn du sie auf der Bank lässt, bist du ein schlechter Trainer. Das ist die Kicker-Manager-Regel.
Kann man bislang leider bei mir 1-1 so zusammenfassen, wie auch das Spiel ausgegangen ist. Serda per Kopf. Dann Alario aus 5 Metern am Tor vorbei, das ist mir noch total präsent. Kanga auf der anderen Seite für die Hertha aber auch. Generell muss man sagen, was mir am präsentesten ist, die Hertha hat eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und Oliver Glasner in dieser Trinkpause war so auf 180, der hat seine Mannschaft zusammengefaltet, weil alle Elemente, die er im Spiel sehen will von seinen Jungs, gefehlt haben. So, und das wurde dann besser. Kolo Muani, der auffälligste bei den Frankfurtern, wird so ein bisschen eingeladen von der Hertha, legt dann auf für Kamada 1-1. Dann haben beide noch gute Chancen, das Spiel
in der zweiten Halbzeit zu gewinnen. Ja, war dann ein richtig spektakuläres Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Weil du ihn ansprichst, Kolo Muani, da bin ich extrem gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Denn der Kerl ist einfach ein Bundesliga-Stammspieler. Jetzt hat er an der Seite von Alario gespielt. Das heißt also, da hat Oliver Glasner schon mal ein bisschen durchgewechselt. Unter anderem ein Boré, aber auch ein Lindström auf der Bank. Jakic war jetzt auf der Bank, Rode hat mal gar nicht gespielt. Also was sich da so tut und ob das zu Problemen führt oder ob es eben genau das ist, was die Mannschaft braucht, weil die Champions-League-Saison ja auch noch vor der Tür steht.
Und wie die läuft, tack, 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 du weißt es genau, weil du wirst da so oft auch dabei sein.
Ja, nur ich habe keinen Ersatz.
Ja, englische Woche, englische Woche,
hey,
englische
Laura.
Woche. Also ich glaube, es ist tatsächlich in dieser Saison auch einfach ein gebotener Luxus, den du brauchst und weswegen dann ein Rode jetzt, ne, sie haben Supercup gegen Real gespielt, wahrscheinlich auch deswegen dann mal verschnaufen darf. Wollen wir über den Aufreger am Ende noch kurz sprechen? Ja, wir wollten das mit Dennis nicht machen, logischerweise, weil man eben nicht mit Schiedsrichter dann über Entscheidungen von Kollegen spricht, finde ich. Christensen gegen Boré, er tätschelt ihn am Knöchel, der will nach dem Faller, ich habe extra nochmal geguckt, an der Grundlinie sogar aufstehen, als in dem Moment der Pfiff von Frank Willenborg kommt. Also Boré, der erst fällt mit Verzögerung, weil er merkt, ich wurde da mit der Hand am Knöchel getroffen vom Torhüter, fällt und will dann aufstehen. Ich bin mir sicher, ich habe es mir extra 2-3 Mal angeguckt, diese Szene, aber dann war der Pfiff schon da. So, und dann hat es ewig gedauert, das ist das, was wir vorhin mit Dennis besprochen haben. Ich glaube, es wäre nicht so eine Riesendiskussion gewesen, wenn er nicht erst Strafstoß gegeben hätte. Und dann war halt die Frage, worüber sich die Frankfurter so aufgeregt haben. Du hast Kevin Trapp zitiert. Ja, Review nur bei klaren Fehlentscheidungen. Kann doch keine klare Fehlentscheidung sein. Sie gucken so oft drauf, er trifft ihn ja. Ist genau, doch keine klare Fehlentscheidung.
Das ist das Besondere an der Szene. Deswegen finde ich, erst einmal kann man dem Schiedsrichter mal gar keinen Vorwurf machen, weil wie kannst du von einem Bundesliga-Schiedsrichter, auch wenn es ein Bundesliga-Schiedsrichter ist, erwarten, dass er sieht, dass es einen Kontakt gab, der aber nicht hart genug gewesen ist, was am Ende ja dann nach langer, langer Überprüfung das Urteil gewesen ist. Also, dass er da pfeift, ist erstmal tatsächlich kein Fehler. Das ist schon mal ganz klar. Und ja, dann kann ich, das ist ja das Doofe, auch beide Seiten verstehen. Also Kevin hat ja recht, ja, wenn du so lange diskutierst, dann ist es offensichtlich ja keine klare Fehlentscheidung. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist eine wichtige Fehlentscheidung und darum wollten sie auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Ihr habt die Eindrücke und die Gefühlslage von einem Schiedsrichter vorhin von Dennis beschrieben bekommen.
Aber du bist am Ende auch, also ich finde am Ende trotzdem gut, dass es kein Elfer ist, ja. Weil das ist wirklich ja nur, das ist nicht ursächlich für den Sturz, dass der da mit der Hand ein bisschen
genau,
dran ist.
Genau, deswegen, also das haben wir ja im Grunde mit Dennis schon gar nicht jetzt an dem Beispiel, aber ja doch grundsätzlich durchgesprochen, dass es dann trotzdem doof wäre, wenn man sagt, ja, sorry, liebe Herr Thaner, aber wir wollen ja nur bei klaren Fehlentscheidungen, auch wenn wir gesehen haben, dass es eine Fehlentscheidung war nach 10 Minuten, aber wir haben uns keine 10 Minuten gegeben. Und 10 Minuten waren es ja auch nicht. Aber trotzdem, ich kann beide Seiten verstehen.
1-1 am Ende, Sandro Schwarz hat eine gute Reaktion seiner Jungs gesehen. Die haben endlich mal gezeigt, was er sich vorstellt, so auch in Sachen Leidenschaft und so. 2-2 gab es 2 Partien am Samstagnachmittag. Leipzig gegen Köln beim Debüt von Timo Werner, der sofort von Beginn an gespielt hat. André Silva nur auf der Bank. Timo Werners Bilanz, er macht ein Tor, aber weil Marvin Schwebe ihn dazu auch mithilft, weil er den Ball nämlich durchflutschen lässt, Timo Werner am Ende eigentlich unauffällig, also XG-Wert 0,02, da siehst du, diese Chance war eigentlich nicht wahnsinnig hochprozentig, hatte diesen einen Abschluss, ich habe nochmal nachgeguckt, hatte keinen Ballkontakt im gegnerischen 16er, so, also war natürlich auch erst gerade wieder zurück in Leipzig. Gut, und so gehst du dann, ohne dass du eigentlich weißt, warum, mit so einem Tor aus so einem Spiel raus. War aber nicht alles, was dieses Spiel zu bieten hatte. War eine Menge drin. Szoboszlai fliegt vom Platz. Ellbogeneinsatz, rot kurz vor der Pause. Da hatten die Kölner durch Florian Dietz ausgeglichen. Mhm. Da hat Schwebe seinen Fehler wieder gut gemacht. weil er vorher unmittelbar eine Parade macht und nur daraus entsteht überhaupt dieser geradlinig, typisch kölnerisch vorgetragene Konter, den Dietz am Ende abschließt.
Was sagst du zu der roten Karte? Auch diskutiert, ich finde vertretbar.
Ich auch.
Ja. Weil da gibt es ja dann die Formulierung, wenn du deinen Ellenbogen als Waffe einsetzt, ich kann keinen Körperteil als Waffe einsetzen, dafür ist das alles hier zu schlaff, aber wenn du ihn als Waffe benutzt, dann ist das zu ahnden und das hat er in dem Moment halt dann tatsächlich, auch wenn die Formulierung natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ja. Ich glaube, dadurch ist es besser zu verstehen.
Also es ist Unterschied, Waffe oder Werkzeug. Und Werkzeug, sagen die beim DFB, haben wir ja gehört von Lutz Wagner, wenn der Arm eher lang ist und man versucht, sich Platz zu verschaffen, sobald er winklig ist und dann
spitz wird,
genau, spitz wird und dann der Ellbogen eher zu einer Waffe wird, dann, und Szoboszlai ist sowieso in Leipzig immer noch nicht angekommen, fliegt jetzt da vom Platz, dann gehen seine Mitspieler trotzdem ohne ihn, dank all der Klasse von Nkunku mit 2-1 in Führung. Und dann gibt es das Eigentor von Josko Gvardiol zum 2-2 Endstand.
Weil du die Bank angesprochen hast, die ist jetzt definitiv die beste der Liga, oder? Also dadurch, dass jetzt Werner noch dazugeholt wurde und logischerweise auch noch den Stammplatz beansprucht, also jetzt kannst du einen André Silva, der vor gar nicht allzu langer Zeit noch 26, glaube ich, Saisontore für Frankfurt gemacht hat, auf die Bank setzen, / musst du vielleicht sogar, da kommen dann ein Gvardiol, eigentlich das größte Abwehrtalent bei RB, ein Kampel, eigentlich der Mittelfeldchef, ein Silva, ich habe es gesagt, und dazu noch ein Haidara von der Bank, also das ist schon krass.
Und es sitzen Forsberg und Schlager draußen, ja. Unter anderem. Was aber ihnen fehlt, finde ich, ist dieser rechte Schienenspieler. Da hat wieder Novoa gespielt, der eigentlich gelernter Stürmer ist. Klostermann ist verletzt. Sie haben dort, klar, sie
was
haben
ist,
eigentlich...
Was ist denn mit Henrichs eigentlich? Henrichs? Spielt der wirklich auf der 6 jetzt gerade, ja?
Jetzt gerade offensichtlich ja. Klar, der kann die Position dann da draußen spielen. Aber das ist noch so für mich das Fragezeichen in diesem Leipziger Kader.
Wenn wir auf den anderen Kader rüberschauen, dann, wobei wir sind natürlich jetzt so ein bisschen auch aus dem Live-Ticker-Modus rausgebrochen. Wir sind, glaube ich, bei der roten Karte stehen geblieben.
Ich habe die Tore.
Haben wir die Tore schon fertig gut gemacht? Okay, ja, ja. Dann sind wir doch genau richtig in Linie und dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Dietz hat ja wieder getroffen. Was ich auch super finde, haben wir die eigentlich beide im Managerspiel?
Ich habe ihn leider nicht.
Ich habe ihn mit drin, aber es ist der Name Sørloth aufgetaucht beim ersten FC Köln als mögliche Nachverpflichtung, als möglichen Ersatz für Anthony Modest. Also jetzt noch beim Gegner in Anführungszeichen im Einsatz, denn der hat eben dann nicht gespielt, aber finde ich jetzt erstmal nicht unlogisch.
Nee, finde ich auch nicht.
Und also der ist völlig über bei RB, muss man jetzt ehrlich sagen, mit der Werner-Verpflichtung. Ja, ja. Das heißt, den werden sie loswerden wollen.
Und er könnte da gut reinpassen, weil er natürlich gefüttert wird ohne Ende.
Genau.
In Köln wirst du halt gefüttert bis zum geht nicht mehr von der Mannschaft.
Frag mal den Geistmann. Ja.
Der übrigens auf der Pressekonferenz vor dem Spiel geil gesagt hat, die Entscheidung ist gefallen, was wir mit der Nachfolge von Modest machen, ob wir einen holen oder nicht. Aber ich finde die Gerüchte, die ich jeden Tag lese, so geil, mit wem wir angeblich wieder gesprochen hätten, dass ich das einfach noch ein bisschen laufen lassen will. Macht mir ja auch Spaß. Ja, finde ich schon fantastisch.
Finde ich sehr gut.
Das andere 2-2, Bremen gegen Stuttgart. Wie gesagt, was die Stimmung angeht, kann ich das Gleiche nur sagen, wie auch für Schalke. Das ist super, dass die wieder da sind. Das Nebelhorn ertönt wieder in der Bundesliga. Und
das
da
Beste, was die Bundesliga hat im Moment bei Toren. Klar, danach kommt das gute alte Rama-Lama-Ding-Dong aus der VW-Arena, aber das hat, glaube ich, einfach
der
nur nostalgische Alex Schlüter-Gründe.
Mit Pennywise, das ist der zweitbeste Tor.
Ich bin neben Fan von Rama-Lama-Ding-Dong Fan von schönen Kopfballtoren. Da hat sich bei mir ein gewisser Fetisch entwickelt und ich habe jetzt beim ersten Treffer der Bremer durch Niklas Füllkrug wieder gedacht. Hochschrauben, mit Dynamik reingehen und den Kopfball setzen. Wir dürfen dann, wenn wir auf das Freitagsspiel zu sprechen kommen, auch noch über eine ganz andere Art von Kopfballtor reden. Aber das, finde ich, im Moment sind meine Lieblingstore.
Ja, Serdar hat ja auch so eins für die Hertha gemacht. Ne? Ja, da gab es an diesem Spieltag richtig Schönes. Füllkrug später, also trifft zum zweiten Mal in Folge. Ne?
Das funktioniert auch in der ersten Liga.
Ja,
da, also,
aber deswegen habe ich ja auch überlegt, ob ich den mit reinnehme. Egal. Kicker-Manager, kommen wir später zu. Hat dann später noch Alu-Pech. Dann ist es so ein bisschen abgeschnitten offensiv gewesen bei den Bremern danach. Endo aus der Distanz mit einem sehr schönen Treffer zum 1-1 und dann das 2-1. Sascha Kalajdzic, doch eigentlich vor allem bekannt, ja, er ist ein mitspielender Stürmer, aber am Ende ist er doch eigentlich ein Abschlussstürmer.
Das ist der Mann, von dem ich schöne Kopfballtore erwarte.
Und dann spielt er diesen Pass da durch die Schnittstelle auf Silas. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Wohlfühlnummer aus Sicht des VfB Stuttgart, dass der dann trifft. Aber dieser Pass von Kalajdzic ist ja so fantastisch gewesen. Dann hätte Silas sogar noch das 3-1 machen können. Das wäre die Entscheidung gewesen. Und dann springen wir in die 5. Minute der Nachspielzeit. Oli Burke eingewechselt und dann mit ganz reaktionsschnell drückt den Ball dann doch noch zum 2-2 rein aus Sicht der Bremer. Hat Spaß. Auch das Spiel hat Spaß gemacht. Der ganze Spieltag, vor allem der Samstag, war sehr unterhaltsam.
Ja, da hat das Horn da nochmal richtig geblasen. 2-2 der Bremer im eigenen Stadion gegen den VfB Stuttgart. Weniger Freude ist im Moment in der Bayer-Arena unterwegs. 1:2 gegen Augsburg und Bayer 04 Leverkusen damit tatsächlich Tabellenletzter. Man verliert die ersten beiden Spiele und jetzt muss man mal ganz kurz ins Gedächtnis rufen. Augsburg, die Mannschaft, die am ersten Spieltag sehr deutlich, sehr, sehr klar gegen Freiburg unterlegen gewesen ist. Die holen jetzt diesen Sieg auswärts bei Bayer 04 Leverkusen, doch eigentlich für uns ein klarer Top-4-Anwärter.
Ja.
Und da sind wir nicht alleine.
Also erstmal Glückwunsch an den FCA. Die gewinnen nämlich zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga gegen Leverkusen. Haben sie vorher in, ich glaube, 22 Anläufen noch nie geschafft.
23 sogar. Ach nee, der 23. Anlauf war es dann.
War der jetzt, ja. Ne? Ja. Jensen macht das 1-0 und dann der eingewechselte Hahn. Ich finde da interessant, Caligiuri von der Bank gekommen. Hahn von der Bank gekommen, also so ein paar Säulen, die man eigentlich in dieser Mannschaft glaubte, kamen nach dem 0-4 gegen Freiburg nur von der Bank. Hahn mit dem 2-1-Siegtor. Kein Abseits in der Sichtlinie, können wir an der Stelle sagen. Zwischenzeitlicher Ausgleich Arangis und eben die dritte Pleite in Folge für Bayern. Die haben ja gegen Dortmund noch ein gutes Spiel gemacht. Jetzt ist es so, dass sie auch mindestens mal einen Punkt mitnehmen müssen, wenn Augsburg nicht diesen fantastischen Rafa Gikiewicz da hinten drin hat. Was der alles an Paraden gezeigt hat an diesem Spieltag, Schick zum Beispiel wieder aus einem Meter gescheitert. Der ist bislang in dieser Saison der Spieler der Liga mit dem höchsten XG-Wert und er hat noch gar nicht getroffen und demzufolge auch mir noch nichts gebracht an Punkten. Am Ende 24-6 Torschüsse für Bayern 04 Leverkusen. Aber Gikiewicz überragend, vielleicht auch angestachelt durch diese Gerüchte um einen möglichen Spieler, der da noch kommen sollte. Das hat Jeffrey Chauvelot wiederum nach dem Spiel ein bisschen auf die Palme gebracht, weil er gesagt hat, kann nicht sein, dass es jetzt so eine Gerüchte gibt. Das ist unser Stammkeeper und der wird dadurch verunsichert. In dem Fall war er nicht verunsichert, sondern angepiekst. Und bei den Leverkusenern, ja,
wer ganz kurz noch zu Augsburg übrigens, damit das nicht untergeht, da fand ich, auch wenn es kein Kopfballtor gewesen ist, aber das erste Tor wunderschön herausgespielt. One-Touch-Football von den Fuggerstädtern.
Ja. Ja. Richtig hübsch.
Also auch die können das.
Und Leverkusen, also sie müssen halt mal anfangen, Tore zu schießen. So,
dann, gute Idee.
Dann sieht das letzte Woche anders aus gegen Dortmund und dann sieht das in dem Spiel auch anders aus. Und ja. Das wäre extrem hilfreich.
Pokal hast du ja auch schon angedeutet, das ist eben die dritte Niederlage in Folge. Ja. Also kann ungemütlich werden für Seoane, aber was haben die denn jetzt? Ich habe es nicht auf dem Schirm. Da wird man auf jeden Fall natürlich jetzt schon so ein bisschen mehr
Druck verspüren. Warte, ich sag's dir, spielen jetzt Hoffenheim, dann in Mainz und dann gegen Freiburg.
Geht schöner, ne?
Ja, ist in der Phase, also gut, würden wir wahrscheinlich über fast alle Gegner jetzt sagen in der Bundesliga. Hoffenheim kommt mit einem 3-2 im Rücken gegen den VfL Bochum. In den ersten 20 Minuten wird die TSG aufgefressen von Bochum, aber richtig gehend aufgefressen. Das hat auch André Breitenreiter nach dem Spiel klar gesagt. Zoller mit einem Doppelpack. Einmal der Pre-Assist von Kevin Stöger, meinem Liebling. Da legt Philipp Hofmann auf. Einmal die Traumflanke von Stöger zum 2-0. Stichwort progressive Pässe und so weiter. Guckt mal in diese Statistiken rein, wenn ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Kevin Stöger, oder es gibt auch die Statistik progressive Distance, also wie viel Distanz hat man zum gegnerischen Tor mit einem angekommenen Pass quasi zurückgelegt. Da sind in dieser Statistik logischerweise normalerweise nur drin Torhüter und Innenverteidiger, die lange Bälle schlagen. Da ist auch noch Kevin Stöger mit dabei. Und das zeigt schon, dass der Plan offenbar des VfL aufgeht, offensiv ihn als den Taktgeber zu haben. Das Problem ist, sie haben das Spiel trotzdem gewonnen, weil Hoffenheim zurückkommt und durch Baumgartner, Kabak und trotz eines verschossenen Elfmeters von Kramaric durch Dabur ganz am Ende das Spiel noch dreht. Und 3-2 gewinnt. Erster Bundesligasieg für André Breitenreiter als TSG-Trainer.
Ich freue mich übrigens krass auf kommenden Sonntag. Da bin ich in Bochum. Also Heimspiel des VfL gegen den FC Bayern München. Toll. Da erinnern wir uns dann ja auch an ein spektakuläres Spiel der Vorsaison, als man die Bayern mehr als ärgern konnte. Das wird, glaube ich, richtig, richtig geil.
Da also, beneide ich dich drum.
Ja. Stimmung in Bochum hatte ich sowieso unterschätzt, habe ich, glaube ich, in der Rückrunde hier auch mal in der Folge erzählt. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass es tatsächlich zur Upper Class der Bundesliga gehört und wenn dann der Rekordmeister anreist und hoffentlich nicht nach 2 Minuten schon 3-0 führt, dann ist zu erwarten, dass sich das auch über 90 Minuten richtig geil anfühlt. Ja. Da trage ich dann wenig zu bei, aber ich genieße es.
Ja, du bist halt auch da. Ist doch auch in Ordnung. Irgendjemand muss ja auch da sein.
Können wir uns erleben übrigens. The Zone. Einschalten.
Können ja nicht alle dazu beitragen. Du warst am Freitag in Freiburg und da musst du mir noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe das natürlich auch gesehen.
Übrigens auch ein richtig lautes Stadion, also so laut, das erzähle ich dir jetzt mal ehrlich, dass ich danach noch überlegt habe, wie die das hinkriegen, weil das habe ich so nicht gesehen. Was kriegen die da rein?
Klatschen und rufen. Ganz einfach.
Ich überlege aber, nein, ich habe das architektonisch gemeint, ob man ein Stadion so bauen kann, dass es eben kesseliger ist, dass es die Akustik besser einfängt. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, kurz vor Anpfiff einmal den Kameramann zu bitten, hochzuschwenken, weil es gibt eine Sache, die in dem Stadion sehr cool ist, nämlich sehr viele Stehplätze, nicht gelbe Wand, aber eben immerhin komplette Tribüne hinterm Tor steh. Das merkst du und das hörst du auch. Aber ganz oben, über diesen Stehplätzen, ist eine echt hohe, komplett durchgezogene Betonwand. Und das finde ich so ein bisschen schade und das wäre mein Plädoyer. Wenn ihr gerne schreiben, weil das interessiert mich total und ich habe es dann, weil es ein bisschen hektisch wurde mit der Abreise, nicht mehr erfragen können bei den Offiziellen. Aber wenn ihr das zufälligerweise wisst, warum das so eine hässliche Betonwand ist, dann gerne her damit. Es kann sein, dass das Lärmschutz ist, denn das war ja ein Thema, was die Anwohner da um dieses Stadion herum anging. Es kann sein, dass sie einfach gedacht haben, ja, machen wir eine Betonwand hin. Es gibt genug hässliche Städte in Deutschland, wo das Architekten in den 70ern und 80ern gesagt haben. Vielleicht ist es immer noch so. Aber es kann natürlich auch andere Gründe haben, dass man vielleicht sagt, da eine fette Betonwand und dann sieht das vielleicht nicht so schön aus, aber es wird hier so richtig laut. Denn wirklich, dieses Stadion war richtig, richtig laut. Ich komme gleich zum Spiel. Zwei Vorschläge trotzdem. Wenn du schon eine Betonwand dahin machen musst, wegen der Akustik oder warum auch immer, dann mach irgendwie was Geiles drauf, Graffiti oder irgendwie was Schönes. Und ich wünsche mir ja in solchen neuen Stadien, weil die sehen dann oft doch sehr ähnlich aus. Sind alle funktional, man kann sich super drin bewegen, aber es hat halt keinen Wiedererkennungswert. Da zum Beispiel einfach eine Glas, was auch immer dann stabil genug und erlaubt ist, Wand hintun statt Beton, sodass du, ich glaube in dem Fall würdest du nämlich sogar... Aquarium, tolle Idee, dass dann ein Schwertfisch oben einfach seine Bahn zieht, während schwarz-weißer Schwertfisch, das ist eine tolle Idee. Oder man macht es durch durchsichtig und sieht im Hintergrund den Schwarzwald, weil ich glaube, genau das wäre der Blick. Und dann wäre es auf einmal mega geil. Ja, aber ich weiß nicht genau, warum es diese Betonwand gibt. Du bist ja
ganz emotionalisiert noch dabei. Ja. Das liegt halt, das liegt natürlich auch, die Lautstärke lag auch einfach an dieser ersten Halbzeit. Ne? Also was sie da gemacht haben gegen Borussia Dortmund, die können höher als 1-0 führen. Was sie über die linke Seite mit Christian Günther, Vincenzo Grifo da veranstaltet haben, das hatte schon richtig Hand und Fuß, was Michael Gregoritsch da für einen Kopfball setzt.
Alter, war der gut. Und also insgesamt
so zart.
Richtig, richtig gut.
So zart.
Ja, das ist ja genau der Kopfball, den ich natürlich angedeutet habe. Ich habe von Dynamik gesprochen, die war da gar nicht drin. Ginter legt vor gegen seinen Ex-Verein und er sagt dann später auch bei uns am Mikrofon, ich kann ihn ja gar nicht mehr woanders hinköpfen. Ja, aber also das Tolle ist halt, er kann ihn da hinköpfen.
Ginter, hast glaube ich Günther gesagt. Wobei, da ist immer Verwechslungsgefahr bei diesen Teams dieser Tage.
Ja, das ist ja auch gemein, dass die wieder Ginter legt vor und Gregoritsch und nicht Gregoritsch legt ihn dann hinten ins Eck.
Gregoritsch, ganz vorne.
Ja.
Nicht Gregoritsch, hinten.
Nee, Gregoritsch.
Habe ich aber auch noch nie gehört. Gregoritsch. Also richtig schönes Kopfballtor.
Gregoritsch.
Und es war schon so, beschreib das doch mal ganz kurz. Also Dortmund ist schon, so wirkte das auf mich, das war schon arg schwimmend kurz vor der Pause.
Das war arg schwimmend, das war nicht gut von Borussia Dortmund. Auch ein Spiel, das mir bis, jetzt habe ich die Minute nicht aufgeschrieben, aber bis zu diesem Moment, der es dann zugunsten der Dortmunder hat kippen lassen,
77.
besorgniserregend gewesen ist. Und dann muss man jetzt eben natürlich wieder schauen. Das aus Dortmunder Sicht gesprochen. Aus Freiburger Sicht wirklich Kompliment, denn das ist der Fußball, den Christian Streich spielen lassen will und ja auch regelmäßig spielen lässt, gerade im eigenen Stadion. So dynamisch und aber eben trotzdem mutig. Also nicht einfach nur nach vorne rennen, sondern mit spielerischen Elementen. Natürlich ganz viel über diese linke Seite. Das passt auch einfach perfekt mit den beiden. Und dann vorne jetzt auch noch mit Gregoritsch einen, der die Dinger abnimmt, aber auch fußballerisch was kann. Also da ist echt viel, viel Gutes unterwegs. Aber Dortmund hat halt die bessere Mannschaft und darf sich dann, Dortmund darf ein Fußballspiel auch auswärts im Breisgau nicht so spielen, dass man sagt, so wie jetzt Niko Kovac über das Spiel bei den Bayern geredet hat, ja, da sind wir halt dann chancenlos. Und das waren sie in dieser Phase, also vielleicht ein bisschen hochgetrabt von mir, aber sie waren einfach klar unterlegen. Und dann gibt es diesen Moment, ich mach's doch ein bisschen chronologischer, Wechsel zur Halbzeitpause, der erste Rechtsverteidiger Meunier raus, der kein gutes Spiel gemacht hat und Marius Wolf, ein ganz anderer Typ, einer, der sich da nicht die Platte macht, aber vor allen Dingen halt vom ganzen Biss dagegen hält, rein, hat schon mal einen großen Unterschied gemacht. Und dann kommt ein 18-Jähriger, während unter anderem unser Podcast-Freund Julian Brandt noch auf der Bank sitzt und dreht dieses Spiel. Bino Gittens.
64. für Hazard eingewechselt. Bei seinem Tor zum 1-1 ist natürlich Marc Flecken der das Ding dann da durchlässt. Ne? Klar sieht er da nicht gut aus, ist ein fantastischer Torhüter, passiert jedem Mal. Aber die Joker stechen, ne? Alle drei Tore am Ende durch Einwechselspieler. Das 1-1, das 2-1 auch noch durch Joker vorbereitet. Bino Gittens, der das Ganze eröffnet. Dann Moukoko in der 84. Da war Brandt dann drin, der ihn so rüber tippt,
ja, dass er ihn reinmachen davor kann. Bino Gittens mit dem entscheidenden Impuls. Edin Terzic hat später auch gesagt, ja, das ist, also der muss selber kapieren, dass er ein Difference Maker ist, weil er eben 1 gegen 1 gehen kann. Er ist der Game Changer und muss das nur in den Kopf bekommen. Da hat Julian Nagelsmann übrigens in der Pressekonferenz vorm Spiel gegen Wolfsburg überhaupt gar nicht auf Gittens bezogen, logischerweise. Interessant ist gesagt, dass er von offensiven Leuten, von Stürmern, von Offensivleuten auch ein anderes Verhalten erwartet. Und das ist gar nicht so leicht, weil du kommst in eine Profimannschaft, wie jetzt Bayern oder Dortmund, und du bist natürlich von der Denke her erstmal schüchtern und zurückhaltend. Und das kannst du als defensiver Mittelfeldspieler, Verteidiger ja auch sein, aber du musst als Offensivmann dich ja trotzdem trauen, in 1-gegen-1-Situationen zu gehen. Weil ansonsten bist du eben da vorne einfach nicht wertvoll. Denn das ist ja deine Qualität, die du auf den Rasen bringst. Und er hat sich nochmal Zeit genommen, mit ihm vor der Einwechslung zu sprechen und mir dann eben erklärt, ja, weil der Kerl natürlich auf der Platte haben muss, dass er zwar hier einer der Allerjüngsten ist, aber ein Gamechanger sein kann. Und er hat es ihm offensichtlich auf die Festplatte gebrannt.
3-1, dann Marius Wolf. Wunderschönes Tor, aber eben, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, eigentlich irregulär, weil Moukoko da erst passiv, dann aktiv wird. 3-1 der Endstand. Und das sagt uns jetzt was? Dass Freiburg eine gute Saison spielen wird, weil das schon beeindruckend war, dass Dortmund noch Baustellen hat. Und trotzdem die Qualität, so ein Spiel dann zu gewinnen?
Ganz genau. Und Borussia Dortmund wird natürlich ganz viel draus ziehen, weil sie, und das wird allen klar sein, gerade intern werden sie auch ansprechen, dass das absolut unzufriedenstellend gewesen ist. Aber sie wissen, dass sie auch solche Spiele bei so einer Mannschaft auswärts noch drehen können. Ja, mit ein bisschen Glück, aber dann hat man es sich ja hinten raus auch verdient. Und Edin Terzic weiß, ey, ich kann was von der Bank bringen, was das Game changed. Und auch wenn es dann am Ende sicherlich ein Tor mindestens zu hoch ausgefallen ist, aber das haben die natürlich für die nächsten Spiele im Hinterkopf. Und wenn wir schon vom Händchen von Edin Terzic sprechen, würde ich sagen, wir lassen jetzt Freddy Tappe von passiv zu aktiv werden, denn der kann uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Der Mann des Spiels beim 3:1 Auswärtssieg der Dortmunder in Freiburg war nicht etwa ein Spieler von Borussia Dortmund, nein, es war Trainer Edin Terzic. Der 39-Jährige wechselte genau 4 Spieler ein. Marius Wolf, Jamie Bino Gittens, Youssoupha Moukoko und Julian Brandt. Jeder dieser 4 war später an einem der 3 Dortmunder Tore direkt beteiligt. Und mit Bino Gittens, Moukoko und Wolf trafen gleich 3 verschiedene Joker. 3 verschiedene Joker-Torschützen in einem Bundesligaspiel bedeuten damit auch die Einstellung eines historischen Bundesliga-Rekords. Nur 4-mal trafen ebenfalls 3 verschiedene Einwechselspieler für ein Team in einem Bundesligaspiel. Das erste Team der Bundesliga-Geschichte, das 3 verschiedene Joker-Torschützen in einem Spiel hatte, war übrigens, und das wird jetzt vor allen Dingen Schnüti freuen, der VfL Wolfsburg. Am 25. Spieltag der Saison 2000-2001 wechselte damals Trainer Wolfgang Wolf die Spieler Stefan Schnorr, Tomislav Maric und Dorinel Muntiano ein, und die trafen dann auch alle. Edin Terzic feierte auch dank seines goldenen Händchens am Freitag den 9. Sieg in Folge als BVB-Trainer. Auch das ist neuer Vereinsrekord. Gegen Werder Bremen soll nun am Samstag der 10. Sieg in Folge dazukommen, und zumindest laut Tipico sieht das auch sehr gut aus, denn Dortmund geht mit einer 1,4er-Quote als der klare Favorit in das Spiel.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Schnorr, Maric, Muntiano, und deine Augen glänzen.
Und wir sollten nicht aufhören, die Menschheit daran zu erinnern, dass Wolfsburg mal einige Jahre von Wolfgang Wolf trainiert wurde.
Ja, das stimmt allerdings.
Also Edin Terzic, Kompliment, aber richtig geil wäre es erst, wenn er Edin Borussia heißen würde.
Psst, Kicker-Manager-Spiel.
Edin Borussia, das ist doch Quatsch. Wenn er Boris heißen würde.
Boris.
Es gibt auch Michael Boris, das ist der deutsche Trainer in Ungarn, der jetzt der Gegner vom 1. FC Köln in den Playoffs für die...
Geil wär's, wenn sich da Sebastian Kehl hinsetzt und wir mussten leider... Also, es ist jetzt utopisch, Edin Terzic beurlauben, und hier sitzt unser neuer Trainer Boris. Also er könnte es doch nicht ohne Schmunzeln sagen.
Ich bin viel zu gut gelaunt für diese Rubrik. Es kotzt mich alles an. Das Kicker-Manager-Spiel geht mir auf die Nerven und ich wollte eigentlich was anderes sagen, wo es mir drauf geht. Ich habe 43 Punkte, das ist, glaube ich, genauso viel wie am letzten Spieltag. Das ist ja okay, ja, da sind aber halt wieder 17 Punkte von Serda auf der Bank und vor allem, wenn deine Stürmer, die dich eigentlich tragen sollen, Schick und Thiago Tomasch, beide minus 2 Punkte jeweils holen, dann ist es schlecht, dann ist es einfach zu wenig. Warum hat Christian Günther nur 6 Punkte bekommen bei diesem Spiel gegen Dortmund? Da müssen wir nochmal. Da werde ich nochmal.
Da gehen wir gleich mal in die Redaktion. Ja, ich habe 35 Punkte geholt mit einem Musiala mit 17 und ansonsten leider zu wenig von so Leuten wie Mario Götze, Sibacö, Knauf. Da geht definitiv noch ein bisschen mehr. Meine Abwehr macht mir Sorgen. Ich warte auf diesen Zusatztransfer, den du mal angekündigt hast. Dann müsste ich hier auch nochmal das Regelwerk interviewen, wer auch immer das ist.
Aber immerhin habe ich mehr Punkte als du geholt, dann bin ich schon mal zufrieden. Gewonnen hat diesen Spieltag bei uns in der KMD-Liga Christian Hack. An dieser Stelle ein Hinweis. Ich habe gesehen, vor diesem Spieltag, nach Spieltag Nummer 1, haben, ich glaube, so 15 Leute keine Wertung gehabt, weil sie, glaube ich, keinen Kader aufgestellt haben. Entweder nicht vollständig oder gar nicht. Nach dem nächsten Spieltag, wenn das immer noch so ist, fliegt ihr aus der Liga raus und wir machen 15 Plätze frei für Menschen, die vielleicht noch in dieser Liga dabei sein wollen. Kündige ich an dieser Stelle schon mal an. Natürlich auch ein bisschen aggressiv, weil einfach es bei mir nicht läuft. Christian Hack, 111 Punkte. Glückwunsch zum Spieltagssieg.
Darauf. Nee, mach mal erst den Abbinder.
Psst. Kicker-Manager-Spiel.
Und jetzt auf diese Regeländerung einen Handschlag.
Was denn? Achso.
Ab wann ist es unangenehm, dass ich die Hand nicht loslasse? Weil wie viele Sekunden kann man aushalten und wann wird's eklig und komisch und du willst mich verprügeln?
Also bei dir wird's sofort eklig. Ja,
liebe Zuhörer, ich habe die Hand von Benny Zander immer noch in der Hand.
Das ist so widerlich, es bereitet mir körperliche Schmerz.
Ja, ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel das Gleiche gesagt hat über den Sonntagabend oder ob Antonio Conte in seiner ihm eigenen Art so über die Begegnung mit Thomas Tuchel redet. Wir reden natürlich von Tottenham gegen Chelsea, ein spektakuläres Derby mit einem spektakulären Ausgang, vor allen Dingen für die beiden Trainer. Aber ey, auf der Insel ist eh so viel los, dass es absolut nötig ist, da mal ein bisschen mehr drüber zu reden. Und das tun wir jetzt mit dem Kicker-Reporter, mit dem man eben richtig gut darüber reden kann. Während Fußball-Deutschland seit so 2 Wochen wieder auf die Bundesliga schaut, machen die richtigen Profis natürlich auch mindestens ein Auge auf in Richtung Premier League. Denn auch da rollt der Ball seit 2 Wochen wieder und es lohnt sich, da hinzugucken. Denn es ist richtig Spektakel angesagt. Also tolle Spiele sowieso, aber auf und neben dem Platz auch schon viel Tohuwabohu. Ich weiß nicht, ob es dafür einen englischen Begriff gibt, aber wenn es uns jemand verraten kann, dann Thomas Pöker, Kicker-Reporter, jetzt bei uns in der Leitung. Thomas, grüß dich.
Jo, hallo zusammen.
Ja, das, oder ist Tohuwabohu sogar ein englischer Begriff? Nee, ne?
Und er klingt ein bisschen, als wäre er eigentlich nicht deutsch und wurde eingedeutscht. Ja, finde ich schon.
Ja. Thomas, aber übersetzt, viel Spektakel auf der Insel und zwar wirklich in alle Richtungen, kann man schon sagen, nach den ersten 2 Wochen Premier League, ne?
Ja, buchstäblich in alle Richtungen. Manchester City ist oben, Manchester United, der Rekordmeister, ganz unten. Du hast es gesagt, neben dem Platz sozusagen ist Spektakel, da haben Trainer Probleme, einen Handschlag vernünftig hinzukriegen. Also wir haben einiges zu besprechen, glaube ich.
Wollen wir anfangen mit Manchester United?
Unbedingt.
Dem ersten Krisenherd dieser Saison mit einem neuen Trainer, mit einem altgedienten Star, der aber eben auch nicht so einfach zu nehmen ist. Ich glaube, ihr kennt die ganzen Namen, aber Thomas, du kannst es für uns schön zusammenfassen und analysieren. Was ist das Hauptproblem bei Manchester United? Nur für diejenigen, die die Tabelle nicht im Kopf haben. Man muss nach unten schauen, verliert gerade am Wochenende 0-4 in Brentford.
Genau, also United ist als Rekordmeister auf dem 20. und letzten Platz in der Premier League. Das alleine ist schon natürlich traurig und bemerkenswert aus Uniteds Sicht. Ja, das Problem, glaube ich, gibt es nicht. Es gibt ganz viele Probleme, die es rund ums Old Trafford gerade zu analysieren gibt. Eines davon ist Cristiano Ronaldo, nicht er selbst vielleicht, sondern halt dieses Theater um seine Person, dass er unbedingt weg will, weil er eben Champions League spielen will. Der Verein lässt ihn nicht. Es mangelt auch an Angeboten, die ihm zusagen. Und da, wo er gerne hin will, da gibt es kein Angebot. Also das ist für ihn recht verzwickt. Und diese schlechte Stimmung ist natürlich dann ein Teil, der in dieser Saison dort bisher eine Rolle spielt. Das nächste ist Erik ten Hag, neuer Trainer, gekommen aus Amsterdam. Der, ja, die Frage muss man schon stellen, ohne zu schnell jetzt natürlich nach 2 Spieltagen ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber man muss sich schon fragen, ob er denn derjenige ist, der dort jetzt gerade hinpasst. In dem Sinne, dass er ein sehr offensiv denkender Trainer ist, der da viele offensive Ideen hat. Aber diese Mannschaft braucht in erster Linie mal defensive Stabilität. Und die konnte er bisher auch nicht verleihen. Zudem hat er merkwürdige Entscheidungen getroffen, meiner Ansicht nach, wenn er Eriksen erst als falsche Neun und dann als Sechser aufstellt. Also auf die Idee wäre ich, auf diese beiden Ideen wäre ich nicht gekommen. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, was da gerade passiert. Und dann kommt natürlich ein Haufen individuelle Fehler auf dem Platz dazu, jetzt die eben dann zu 4 Gegentoren innerhalb ich glaube bis zur 35. Minute stand schon 0-4 in Brentford führen. Und das ist im Moment sehr schwer zu ertragen aus Uniteds Sicht, das Ganze.
Die altehrwürdigen Red Devils. Aber kannst du dir vorstellen, dass tatsächlich das Transferfenster ist zumindest noch ein bisschen auf, dass es mit Cristiano Ronaldo dann in dieser Saison weitergeht im Trikot von Manchester United? Oder ist eigentlich hinter den Kulissen das Tischtuch so zerschnitten, dass sich irgendwann der Verein auch genötigt fühlen wird, zu sagen, okay, dann geh?
Das kann durchaus sein, dass das so passiert, aber da gehört dann auch, wie ich gerade schon angedeutet habe, die andere Seite dazu. Wo soll er denn hingehen? Die ihn bezahlen können, die wollen ihn nicht unbedingt. Und da, wo er hin soll, da hat er schon abgelehnt. Beziehungsweise, ich nenne jetzt mal als Beispiel Sporting, ist natürlich viel Romantik dabei bei seiner Historie. Aber ob er jetzt unbedingt in der portugiesischen Liga jetzt schon das Ganze ausklingen lassen will, weiß ich nicht, ob das dann wiederum seinen Ambitionen und seinem Selbstverständnis entspricht. Aber wenn man ihn sieht auf dem Platz, ist da überhaupt keine, ja, nichts Harmonisches zu sehen. Das ist kein Teamspirit mit den Kollegen. Und dementsprechend ist schwer vorstellbar, dass er bleibt. Nur es muss sich dann natürlich, selbst wenn das Go von United kommen sollte, muss ich erstmal einen Abnehmer finden, der das ganze Paket Ronaldo dann eben stemmen kann.
So gut Zugstunden sind es so zwei, entfernt von Manchester, nämlich in London, hat an diesem Wochenende, du hast es schon angedeutet, dann nochmal ein ganz anderes Spektakel stattgefunden. Tottenham gegen Chelsea oder auch anders formuliert, Thomas Tuchel gegen Antonio Conte, die sich gar nicht mehr loslassen wollten. Wie hast du dieses Spiel erlebt und diese Rivalität, die ich, muss ich ehrlich sagen, bis gestern so noch gar nicht auf dem Schirm hatte?
Ja, in der extremen Form, glaube ich, gab es die auch so gar noch nicht. Also natürlich sind das beides sehr emotionale Trainer, die auch mal recht ausgiebig jubeln Conte, noch öfter als Tuchel. Und wenn man dann gerade in so einem Derby, dazu kommt natürlich, dass die Fans beider Vereine sich auch überhaupt nicht grün sind dort in London. Chelsea und Tottenham ist eine ewige Rivalität. Dementsprechend ist da natürlich sowieso eine heiße Kiste, dieses Derby. Und ja, dann jubelt der eine provokant vorm anderen und das sozusagen zweimal in dem Spiel. Da staut sich dann natürlich einiges an. Dann Ausgleich tief in der Nachspielzeit gegen Chelsea für Tottenham. Dass Thomas Tuchel da nicht gerade erfreut ist, so wie wir ihn kennen. Er ist halt ein sehr ehrgeiziger Trainer, der immer gewinnen will und dementsprechend auch sehr stinkig war über dieses 2-2. Und dann kommt der obligatorische Handschlag nach Spielende. Und ja, da hatte er dann eben eingefordert aus seiner Sicht, Conte möge ihn doch bitte anschauen. Und dann hat er ihn ein bisschen lange oder zu lange festgehalten und daraus hat sich dann der nächste Zoff entwickelt. Aber ganz ehrlich, ich würde das Ganze nicht zu hoch hängen. Das ist aus den Emotionen heraus passiert. Conte hat zwar jetzt heute auch wieder ein bisschen nachgehakelt da und da wird nochmal die ein oder andere Spitze vielleicht hin und her fliegen. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nichts Dramatisches, so hat es Tuchel dann auch eingeordnet. Niemand wurde beleidigt, niemand wurde verletzt. Es ist sicher was, worüber wir sprechen sollten, aber was man auch jetzt nicht zum Hauptthema des Ganzen machen sollte. Dafür war das Spiel auch zu gut.
Das fasse ich gerne nochmal zusammen. 19. Minute 1-0 durch Koulibaly, 68. Ausgleich durch Højbjerg, dann das 2-1 durch James und dieser ganz späte Ausgleich, du hast es gesagt, 90+6 durch Kane und die doppelrote Karte dann direkt nach Abpfiff für Conte und Thomas Tuchel.
Wenn wir schon bei Thomas Tuchel sind, wie siehst du den FC Chelsea in dieser Saison mit den Abgängen Lukaku, Werner, mit Rüdiger, der nicht mehr da ist, mit Christensen, der weg ist, auch den Jungs, die sie geholt haben? Was kannst du dir vorstellen, dass Tuchel mit den Jungs in dieser Saison erreichen kann dort?
du hast ja gesagt, einige zu tun Abgänge. Ich glaube auch, dieser Umbruch ist noch nicht komplett vollzogen. Wir haben noch ein paar Tage, bis das Transferfenster schließt. Und gerade dort kann ich mir vorstellen, dass sich noch einiges tut. Und dann kann man das auch abschließend, glaube ich, erst einschätzen, was möglich ist in dieser Saison. Aubameyang zum Beispiel ist ja noch oder soll noch ein großes Transferziel sein. Das würde das Spiel von Chelsea natürlich auch noch mal ein bisschen verändern und auch verbessern. Da muss man abwarten. Und ansonsten sind mit Rüdiger und Christensen zwei Säulen in der Abwehr weggebrochen. Rüdiger vor allem. Koulibaly muss sich dort jetzt auch erst einfinden. Hat zwar jetzt gestern auch ein sehr schönes Tor gemacht. Aber es wird auch seine Zeit brauchen, bis er sich dort akklimatisiert. Das ist so in der Premier League. Und ich glaube, dass wenn der Kader letztlich dann so nach Tuchels Wünschen zusammengestellt werden konnte, sprich mit Aubameyang, sprich vielleicht auch noch mit einer Verstärkung fürs Mittelfeld, muss man mal abwarten, dann ist durchaus, glaube ich, ja, Platz 3 wieder ein recht realistisches Ziel. Für den Titelkampf reicht es meiner Ansicht nach nicht. Da sind City und Liverpool, Chelsea noch voraus. Aber wenn man die ganzen Umstände dieses Jahr noch mit einbezieht, die ja zu diesem Umbruch auch geführt haben, jetzt rund um Abramovic, glaube ich, kann man dort auch sehr gut dann wieder mit einem ähnlichen Saisonverlauf leben.
Dieses Manchester City übrigens aktuell in der Tabelle auch schon wieder ganz vorne mit 6 Punkten, Torverhältnis 6:0. Arsenal dahinter mit 2 Auftaktsiegen ebenfalls bei 6 Punkten. Dann kommt dieses Manchester United ärgernde Brentford. Aber es gibt da eben auch noch eine Mannschaft, die offensichtlich relativ viel Geld hat und immer mal wieder ein Auge auf Bundesliga-Profis hatte in diesem Sommer.
Da wird viel Bundesliga geguckt bei Nottingham Forest. Also wir haben in der Startelf gehabt, ich habe extra am Wochenende geschaut, Niakate aus Mainz geholt, Mangala aus Stuttgart geholt, Avoni von Union geholt. Jetzt sollen sie noch Interesse an Gibrissot haben und für den auch noch relativ viel Geld auf den Tisch legen wollen. Also der Premier League-Rückkehrer, der so ein bisschen die Außenstelle der Bundesliga wird und eine Bereicherung ist für die Premier League, deiner Ansicht nach?
Ja, auf jeden Fall. Also Nottingham ist natürlich auch schon allein historisch der Name, bewegt natürlich viele Emotionen und ist eine große Vergangenheit als ehemaliger Europacup-Sieger, die da hochkommen, viele Emotionen und Erinnerungen. Und ja, die Bundesliga dort im Fokus ist kein Zufall, weil sie eben mit Georgios Syrianos einen deutschen Kaderplaner haben, so wie ich es nenne. Und dass da natürlich dann die Spieler von hier vermehrt dort in den Blickpunkt rücken, ist sicher kein Zufall. Aber er hat bisher ein sehr, sehr gutes Händchen dort bewiesen. Und mal schauen, wie sich das Ganze noch darstellt. Also sie haben jetzt einen guten Start erwischt. Und also aber nicht nur Bundesligaspieler jetzt gute verpflichtet, sondern zum Beispiel auch Dean Henderson fürs Tor ist sicherlich eine Bereicherung. Jesse Lingard natürlich vor allem zu nennen als Top-Transfer. Da hat sich einiges getan. Da sind aber auch natürlich finanzielle Mittel da, die das Ganze überhaupt ermöglichen. Also Lingard vor allem soll gar nicht mal Nein sagen können bei diesem Angebot, das er da bekommen hat. Da waren sicherlich auch andere höhere Top-Clubs an ihm interessiert, als jetzt der Aufsteiger unbedingt. Aber ihn hat es dahin gezogen, zum einen natürlich wegen des Geldes, müssen wir nicht reden, aber es ist natürlich auch ein spannendes Projekt offensichtlich dort. Also Nottingham kann man sich nur wünschen, dass es so weitergeht für die Liga, dass die nicht direkt wieder absteigen, aber da sieht es jetzt auch im Moment nicht nach aus und weil sie eben diese gute Transferpolitik bisher dort betrieben haben.
Evangelos Marinakis, der auch der Besitzer von Olympiakos ist, hängt bei Nottingham Forest mit drin und deswegen gibt es da auch ein bisschen Geld.
Ja, und dann sieht man wieder diese unterschiedlichen Verhältnisse. Also wenn man alleine mal den Lingard-Transfer zum Aufsteiger nimmt, dann ist es so, als würde Werder Bremen ja auch als Traditionsmannschaft wieder zurückgekommen. Schalke kann sie genauso nehmen. Aber da passt das Beispiel ein bisschen schlechter, das ich mir gerade überlegt habe. Als würde Werder Bremen einen Emre Can verpflichten, um in die Bundesliga-Saison zu gehen. Mhm. Nicht völlig utopisch, aber dann doch, wenn man mal nachfragen würde an der Weser, natürlich finanziell nicht stemmbar. Nottingham kann das, das ist die Premier League und entsprechend kann man ja auch zwiegespalten draufschauen, spannend von der Kaderplanung, aber natürlich zu hinterfragen, ob das eigentlich alles noch so cool ist. Machen wir dann beim nächsten Mal gerne ausführlicher, Thomas. Danke für den Moment. Es wird, glaube ich, eine spektakuläre Premier League-Saison und wir haben es ja gesagt, in jederlei Richtung. Danke dir.
Danke auch. Tschüss.
So, Haken an die Premier League. Wir haben den Bundesligaspieltag besprochen. Wir haben ausführlich mit Dennis Aitekin geschnackt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Danke auch an Thomas Böker. Danke, Alex, dass du meine Hand irgendwann doch wieder losgelassen hast. Es ist alles immer noch so feucht.
Das war auch für mich nicht leicht.
Als würde man in so eine glibberige Masse reingreifen. So ist das, wenn man Alex Schlüter die Hand schüttelt. Macht es nicht, wenn ihr ihn irgendwo seht.
Nee.
Macht es nicht.
Ach, sowieso nicht.
Er hat ganz viel Pomade in der Hand oder so. Ich weiß nicht was.
Ich bin gelackter.
Okay, das war's von uns für diese Woche. Kommende Woche, sehr wahrscheinlich erst am Dienstag, dass wir zu hören sein werden. Die KMD-Folge verschiebt sich sehr wahrscheinlich um einen Tag.
Ja, weil die Reise in den Norden zu lang ist für dich. Kann man das so sagen?
Ja, es liegt nicht nur an mir. Aber wir sind im hohen Norden unterwegs. Wollen wir verraten? Wir sind beim SV Werder Bremen.
Ja, wir sind beim SV Werder Bremen zu Gast und es ist wirklich eine Ausnahme. Wir werden erst im Laufe des Dienstages erscheinen. Das hat tatsächlich unterschiedliche Gründe, vor allen Dingen, dass die Bremer da Zeit für uns haben und wir richten uns natürlich nach den Bundesliga-Vereinen und Profis dieser Welt. Ich glaube, ihr könnt damit klarkommen. Das ist, also mittlerweile kennen wir uns ja doch ein bisschen und klar wird es sich komisch anfühlen und klar werdet ihr Benny die ein oder andere Instagram-Nachricht schreiben, hey, ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit und ihr fehlt mir so. Aber ich schätze euch mittlerweile so ein, dass ihr mit so, vielleicht eine Ibo oder so eingeworfen, aber dann über den Dienstag kommt und es wird eine gute Folge. So viel kann ich euch versprechen.
Ja, sie werden doch so schnell groß. Die sind Flügge mittlerweile, unsere Hörer. Die können auch mal Dienstag oder
Mittwoch. Aber das heißt, sie gehen jetzt dann einfach zu einem anderen Podcast?
Nein, natürlich nicht. Macht das auf keinen Fall. Hört am Montag ernsthaft? Alte Folgen.
Ja, wir haben euch so viel geliefert mittlerweile. Wenn ihr jetzt abtrünnig werdet, ich wär richtig sauer. Also, bis nächste Woche.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.